Das Studiosofa wird euch präsentiert vom Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja, mit diesem 2-Wochen-Rhythmus bin ich einfach nicht mehr so in der Routine drin, ne?
Ist bei mir auch so, aber ich dachte, du kommst jetzt mit dem Warntag an. Heute ist doch Warntag.
Ja, eigentlich, das ist immer witzig gewesen, ne? Um 11 Uhr pünktlich Warntag, pünktlich zum Podcast-Start, aber dadurch, dass wir heute mal um 14 Uhr starten, haben wir den gar nicht mitbekommen, ne?
Ja, hat's denn bei dir wenigstens gewarnt?
Ja, ja, bei dir wahrscheinlich nicht in Holland, ne?
Nee, also hier war erstmal, es macht einmal laut Pling, da sagt die Nina-App Weltuntergang, aber ist nur eine Übung. Und ansonsten, Handy macht gar nichts, weil niederländisches Netz. Und die Sirene, die sie uns hier vor einiger Zeit hingestellt haben, die denkt sich so, ich stehe hier. Mehr aber auch nicht.
Ja. Ja, bei mir ist eher die Technik das Problem gewesen. Und haben wieder, wie immer, halbe Stunde vorher getroffen, alles funktioniert, 5 Minuten vorher fällt die Kamera aus.
Die hat dich nicht gewarnt.
So ist das, ne? Die hat mich leider nicht gewarnt. Ne? Ich bin gespannt, ob sie durchhält, den Podcast. Deshalb würde ich sagen, wir starten mal ganz schnell.
Machen wir das.
Wo die Kamera ausfällt. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 228. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem netten Kollegen Klaus Beetz.
Und ich mit dem Kameraassistenten Marc Bohn.
Ja. Ja, und heute begrüßen wir hier im Podcast Anna Swartz und Adrian Winkler vom Tonstudio für Frauen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute über Selbstzweifel in der Musikproduktion und wie man sie überwindet. Also ich glaube, jede Hörerin, jeder Hörer von uns hier da draußen kennt dieses Problem wahrscheinlich oder diese Situation, ne? Man hat einen Song produziert und denkt sich so, oh, kann ich den jetzt releasen? Ist der gut genug? Und wir haben jetzt gesagt, ja, vielleicht bin ich gut genug, ist die Musik vielleicht nicht gut genug? Wo sitzen die Zweifel? Wo sitzen Ängste? Und wir sprechen auch so ein bisschen darüber, wo gibt es vielleicht Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und gucken, wie vielleicht beide sich gegenseitig unterstützen können. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder mit uns interagieren wollt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion freuen. Teilt gerne mal eure Erfahrungen mit eurer Situation. Wie geht ihr damit um, mit Releases oder genau, stellt auch gerne Fragen an die beiden. Ja, bevor wir jetzt mal einsteigen, vielleicht Anna, kannst du mal kurz erklären, was ist eigentlich Tonstudio für Frauen? Was ist das Konzept dahinter?
Ja, das mussten wir dem Finanzamt auch erstmal erklären, weil die dachten, es ist ein Tonstudio, ein physisches. Aber es gibt in dem Sinne kein Tonstudio für Frauen, sondern das Tonstudio für Frauen ist eine Art Kokon oder eine Art geschützter Raum, eine Plattform, wo Musikerinnen zusammenkommen, um Musikproduktion zu lernen. Weil es das anscheinend noch braucht, dass sie sich eben sicher genug fühlen, um da das erstmal zu lernen, Scham zu überwinden, ist ganz oft schambehaftet irgendwie, große Angst vor Technik. Und all das machen wir eben, sag ich mal, untereinander. Und das Ziel ist natürlich, dass sie dann irgendwann auch wieder entlassen werden dürfen, wie Schmetterlinge, und sich natürlich dann auch gut genug finden, ihre Musik gut genug finden, sich gut genug artikulieren können, um eben ja, an ihrer Musik arbeiten zu können mit allen Menschen, wenn sie denn möchten, aber eben auf Augenhöhe. Und ja, dass sie dann eben kommunizieren können, was sie möchten.
Ja. Adrian, du hast Tonstudio für Frauen ja gegründet. Was war deine Intention und warum hast du geglaubt, dass es diesen Kokon, wie Anna es gerade formuliert hat, auch braucht?
Also erstmal habe ich das gar nicht geglaubt, dass es den braucht. Ich war mir dessen überhaupt gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass es da einen Need gibt sozusagen. Mir wird auch ganz oftmals so durch die Blume gesagt, ja, da hast du dir aber mal eine schöne, richtige, spitz positionierte Marketingstrategie ausgedacht, so ganz spitz nur für Frauen. Dementsprechend, so war es gar nicht, sondern ich habe wirklich einfach nach dem Studium irgendwann mal, auch mit Hans Martin übrigens zusammengearbeitet, der auch schon öfter mal hier war, und von dem habe ich auch viel gelernt und habe dann auch ja für mich Strategien entwickelt, um zu Hause einfach radiotaugliche Aufnahmen machen zu können. Was braucht man? Man braucht gar nicht so viel. Und da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, ich gebe da mal Workshops. Offline-Workshops. Mhm. Ich zeige das einfach mal Menschen, mal gucken, ob da jemand kommt. Und kamen dann irgendwie, dann doch irgendwie überraschend viele Menschen, unter anderem eben auch Musikerinnen. Und am Ende gab es immer eine Fragerunde. Und während dieser Fragerunde haben sich ausschließlich die Männer gemeldet. Die Frauen waren sehr interessiert, aber manchmal auch ebenso eher eingeschüchtert oder fast schon ja, verängstigt, wenn dann irgendwie eine Frage kam, so hey, wie löte ich denn da meine Röhre um an meinem Amp und so, dann so, okay, krass, das ist tatsächlich einfach Musikproduktion. Also nee, das war einfach nur eine wahnsinnig komplizierte Frage, die es eigentlich gar nicht gebraucht hat, sozusagen. Okay. Also sie hatten einfach einen falschen Eindruck von Musikproduktion. Und ich hatte den auch in ein paar verschiedenen Orten gegeben und es war immer das gleiche Phänomen, dass danach geschlossen die Musikerinnen kamen, hey, wir hätten auch noch eine Frage. Und dann war immer meine Gegenfrage, wieso habt ihr euch nicht gemeldet? Ja, wir hatten eben das Gefühl, wir können jetzt hier nicht einfach fragen, wie ist das genau nochmal mit dem Audio-Interface? Ne? Für was ist das nochmal genau da zum Beispiel? Ne? Da sind wir uns einfach schlichtweg doof vorgekommen. Mhm. Also das war O-Ton, die Aussage.
Mhm. Okay.
Könntest du nicht mal einen Workshop machen, nur für Musikerinnen? Das war die Idee dahinter tatsächlich. Also von mir kam sie nicht.
Gab es kritische Stimmen, dass gerade du als Mann das dann auch gründest?
Ich kann dir die E-Mails und Facebook-Kommentare, die kann ich dir ausdrucken und dann hast du ein Ja zu lesen.
Okay.
Okay, ja, krass. Tatsächlich. Also wirklich genau das. Genau das, dieses wohlwollende, Brückenbauende wurde teilweise einfach nicht verstanden. Vielleicht habe ich es schlecht kommuniziert, ich weiß es nicht. Aber wie soll man in der heutigen Zeit auch das herauslesen können, wenn man einfach kurz ein Bild sieht, hey, Tonstudio für Frauen und da ist irgendwie ein Typ drauf, der irgendwie sagt, hey, komm in den geschützten Raum. Okay, vielleicht auch ein bisschen weird, ne? Gebe ich auch vollkommen zu.
Klar.
Gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, wie viel, ich nenne es auch immer mit Anna zusammen, Urwunden tatsächlich da noch da sind, die einfach auf sehr viel mehr transferiert werden, wie jetzt nur Musikproduktion, weil das ist nur ein weiterer Schlüssel, wo ein Typ anscheinend glaubt, er muss sich wieder über Frauen stellen, Patriarchat, ne, Stichwort sozusagen. Und deswegen kamen da diese Mails und ich habe lange gebraucht, bis ich das einfach geschafft habe, mich da zu distanzieren, dass das nicht meine Person angeht, sondern ich weiß am Ende dann, wo es herkommt. Und Anna hat mir da noch so viel aufgezeigt, was denn da tatsächlich auch Unterschiede sind, sag ich mal, die man einfach schon grob feststellen kann zwischen den Geschlechtern. Das muss man ganz echt sagen. Man kann nicht sagen, naja, gut, es kommt auf den Typ an. Naja, es gibt schon eine Tendenz, wie Männer mit Dingen umgehen. Vielleicht eher manchmal ein bisschen flapsiger, vielleicht ein bisschen unbedarfter, naiver. Und Frauen machen sich da mehr Kopf, sag ich mal. Ne?
Mhm.
Was manchmal gar nicht schlecht ist. Aber das heißt manchmal sehr, ich habe da auch viel gelernt, muss ich ganz echt sagen, wie man achtsam mit seiner Musik umgeht. Nicht einfach so rausrotzt und drüber rotzt, ja, es passt schon irgendwie so nach dem Motto, ne? Das habe ich auch viel gelernt.
Klar. Anna, welchen Audio-Background hast du denn?
Hobby, würde ich sagen. Also Audio-Background-Hobby. Ich habe Anfang 2000 mit Magic's Music Maker, das war damals noch so eine Box, wo da eine Disc drin war und die habe ich dann auf dem Computer. Damit habe ich angefangen, weil eben, also das wäre, also für mich war schon undenkbar, vor Menschen zu singen. Das war schon die eine Hürde, die eine Scham. Die habe ich zum Glück dank wertvoller Menschen überwunden. Aber undenkbar, vor jetzt zum Beispiel so einem Typen zu hocken, die intimsten Sachen sind es ja auch oft. Also Musik ist ja ganz viel auch Gefühl, was ich da reinpacke. Das sind ja oft echt persönliche Geschichten. Die Art und Weise, wie ich singe, dann bleibt vielleicht mal meine Stimme stecken. Und die Vorstellung, dass ich das vor jemandem mache, ist ein Nein. Mein Leben hat nicht zugelassen, dass ich das studieren kann. Ich hatte sehr früh schon einen Sohn bekommen. Das heißt, für mich war klar, ich muss das irgendwie, muss das anders gehen und vielleicht treffe ich ja irgendwann mal auch jemanden, der mir dabei helfen kann. Und solange das nicht der Fall war, habe ich das mit Magic's Music Maker gemacht. Und ich war auch sehr stolz auf meine Ergebnisse, aber ich wusste leider gar nicht, was ich mache. Also überhaupt nicht. Ich fand den EQ hübsch, schöne Farben. Ich habe auch gemerkt, wenn ich da ein bisschen ziehe, dann ändert sich was. Und leider hatte ich nicht, ja, wie gesagt, mein Leben war ein bisschen, hat mich anders gefordert und ich hatte nicht die Zeit, das studieren zu können, zu dürfen. Genau, ganz lange war das so, ja.
Okay, und wie kamst du dann auf das Tonstudio für Frauen?
Also mein Leben hat mich so ein bisschen gezwungen, gesundheitliche Gründe. Ich habe hab meine beiden Nieren verloren mit 28. Und durch diese Sache ich habe mich dann irgendwann gefragt, ja, okay, jetzt ist so alles ein bisschen anders als erwartet in meinem Leben. Und was ist mir wirklich wichtig? Und da war immer die Musik. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte mich und mein Leben der Musik widmen. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Und dann habe ich es erstmal so indirekt versucht mit einem Musikpodcast, also dass ich mit Musikern, MusikerInnen spreche über Musik. Ich habe Festivals veranstaltet, habe weiterhin meine Musik gemacht, wie ich es halt konnte mit Magic's Music Maker. Und dann bin ich über das Tonstudio für Frauen gestoßen. Und da wusste ich sofort, das ist jetzt der Call, weil auch ich hätte einfach davor auch nicht die Kapazität gehabt, selbst wenn ich weiß, ich will mich der Musik widmen. Ich hatte finanziell die Kapazität nicht, kräftemäßig die Kapazität nicht. Das, wie gesagt, irgendwie anderweitig mir, da ist ja so viel Info da draußen, ne? Über YouTube, das ist viel und ich habe einfach kein Land gewonnen. Genau, und ich wusste sofort, für Musikerinnen, da wusste ich sofort, da bin ich angesprochen, also ich, und dieser geschützte Raum war für mich wichtig. Und das, da habe ich irgendwie das Land gesehen, da habe ich gedacht, so, und das ist jetzt für mich der Call, dass ich das jetzt endlich mal richtig lerne und nicht weiter nur so rumprobiere und ja, mal guck.
Und aktuell machst du es auch eher als Hobby für dich oder arbeitest du auch professionell?
Also mittlerweile seit über einem Jahr bin ich jetzt also Vollzeit und arbeite ich in und am Tonstudio für Frauen und an meiner Musik und entwickle mich sowohl, was die Produktion angeht, weiter. Also ich habe letztes Jahr meine ersten Songs veröffentlicht und bei mir steht jetzt auch an, musikalisch mich weiterzuentwickeln. Ja, also okay, cool. Keyboard ganz konkret und Harmonielehre und sowas. Ja.
Und Adrian, machst du Tonstudio für Frauen auch Vollzeit oder machst du noch Musikproduktion oder Audioproduktion nebenbei?
Nee, ich bin tatsächlich auch Singer-Songwriter und Produzent und produziere auch meine eigene Musik. Also ich glaube, wie alle hier, oder? Im Kreis, glaube ich, wir produzieren ja alle ein bisschen noch Musik für uns, oder?
Und ja, genau. Für die Festplatten.
Für die Schubladen.
Festplattencharts.
Sehr gut, habe ich noch nie gehört. veröffentlicht auch regelmäßig Musik und erst dieses Jahr ist die letzte Single rausgekommen, so war es, genau. Und gehe auch live immer wieder auf Tour. Das heißt, das Tonstudio für Frauen ist für mich eine ganz wichtige Mission. Es ist gleichzeitig nicht mein Hauptbusiness, sage ich mal. Oder es ist nicht mein Hauptstandbein. Es ist für mich, aber trotzdem zeitmäßig, ist es für mich schon sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich liebe es. Ich liebe diese Transformationen. Ich habe auch schon wirklich oft Tränen in den Augen gehabt, wenn ich mir gedacht habe, krass, diese Musik, dieser Song, diese Stimme wäre vielleicht für immer ungehört geblieben. Und durch das, dass man eine achtsame Herangehensweise an Technik einfach vermitteln kann, setzen sich plötzlich Musikerinnen hin und schreiben einen unfassbar berührenden Song für ihre verstorbene Oma, recorden den, stellen ihn in die Gruppe und alle weinen, weil die Stimme berührend ist, weil es geil aufgenommen ist, weil gut Gitarre gespielt wurde. Ne? Und dann denke ich mir, boah, der Welt wäre sowas verloren gegangen, wenn sowas einfach nicht, für immer konserviert worden wäre. Und das muss ich sagen, das treibt uns unglaublich an, diese Transformationen von 2 Monaten eben noch nicht gewusst, was ein Audio-Interface ist und was ein Kondensatormikrofon ist. Und 2 Monate später bekommt man in eine Gruppe MP3s gestellt, wo man sich denkt, okay, wow, also na jetzt mal eine rosarote Brille runter, das ist einfach gut. Es ist einfach wirklich gut. Nicht so, ja, das haben ja wir quasi so, ne, die Transformation hergestellt. Nein, es ist faktisch einfach richtig gut. Also kann man nicht anders sagen. Und das liebe ich. Ich lieb's.
Sehr cool, sehr cool. Ja, wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, also bin ich gut genug oder beziehungsweise ist meine Musik gut genug, Selbstzweifel in der Musikproduktion überwinden. Anna, vielleicht starten wir mal mit dir. Warum glaubst du, ist diese Frage, bin ich gut genug in der Musikproduktion so verbreitet?
Also ich glaube grundsätzlich, also wenn einem die Songs, die man schreibt und macht, irgendwas bedeuten oder ne, irgendwas, also viel, bei vielen ist es ja so, dass sie was Persönliches verarbeiten, dann verknüpft man das ganz schnell mit sich selber, wenn jemand das dann nicht gut findet. Speziell bei Frauen weiß ich, ich weiß nicht, inwieweit das für Männer gilt. Ich würde echt behaupten, es ist ein Frauenthema, dass Stimme zeigen, singen, laut sein. Da ist eine Riesenscham drauf, oft auch schon anerzogen, von früher noch. Also je älter wir da werden, also die älteren Semester, sag ich mal, betrifft das vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann auch dieses, dass die Stimme als angenehm wahrgenommen wird, solche Sachen. Also erstmal ganz viel, was die persönliche Stimme angeht. Dann, und dann sind wir ganz schnell bei Technik. Sind meine technischen Fertigkeiten gut genug? Oder spiele ich Klavier virtuos genug? Gitarre, weiß nicht, fresh genug? Keine Ahnung. Also, das verknüpfen ganz viele anscheinend mit ihrem Selbstwert auch. Und die belassen das eben gar nicht bei der Musik. Und das kann ich zumindest auch für mich sagen. Das hat mich ja ganz lange abgehalten. Also einfach, wenn auch nur einer komisch geguckt hätte, hätte ich diesen Song nicht mehr hören können. Meinen Song, der mir aber viel bedeutet. Warum das so ist, das ist wahrscheinlich ein so großes Thema, dass es auch viel älter als ich ist. Dass meine Mama und Oma wüsste ich nicht, dass die singen würden. Also das machen manche und es gibt Sängerinnen, ja. Und in manchen Familien hat man das gemacht, aber in ganz vielen eben auch nicht. Oder ja, also ich glaube, dass das eher ein menschliches Thema auch ist, Ängste sich zu zeigen. Und man ist ja dann auch im Vordergrund und denkt, der oder die, man ist was Besonderes. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viele verschiedene Ursachen. Leider aber genug, um Menschen dran zu hindern, die eigentlich mega talentiert sind und dass die dann ihre Musik teilen. Und das ist das, woran wir arbeiten wollen. Wir wollen halt diese Musik irgendwie rausbekommen. Ne?
Klar. Aber Adrian, ist das nicht auch was, was du auch als männlicher Künstler spürst, so Selbstzweifel an der einen oder anderen Stelle? Also ich von mir persönlich kenne das auf jeden Fall auch.
Ja. Also bevor ich da jetzt mal bei mir anfange, gehe ich einfach mal nochmal 10 Ligen nach oben. Elton John hat irgendwie vor 2, 3, 4 Jahren oder so 2 ausverkaufte Konzerte im Madison Square Garden gespielt. Und nach dem ersten ausverkauften Konzert, wo seine Band mit ihm komplett gerockt hat, ist am nächsten Tag das nächste Konzert gewesen. Und sein Gitarrist hat erzählt, Elton John mit seinen 70 Jahren hat ihn gefragt, was mache ich denn, wenn sie heute über meine Stimme lachen? Also es heißt, du kannst Welthits geschrieben haben, bücherweise. Du kannst wahrscheinlich im dreifachen Millionenbereich Geld verdient haben durch das, dass du Musik schreiben kannst. Und trotzdem stehst du noch vor einem ausverkauften Madison Square Garden und denkst dir, was ist, wenn sie heute lachen über mich? Was ist, wenn meine Stimme heute scheiße ist einfach? Das bedeutet, dieses Imposter-Syndrom, wer bin ich denn eigentlich, dass ich mich jetzt hier hochstelle und was mache? Wer bin ich denn eigentlich, dass ich meine, ich muss jetzt hier meine Musik veröffentlichen? Ich glaube, alle, die eine kreative, künstlerische Ader haben, fahren an diese Wand mehrmals hin. Also, und zwar immer wieder, egal wann. Ich glaube, das hört ehrlich gesagt nicht auf, wenn man sich für diesen Weg entschieden hat. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, eben nicht zu denken, man ist Krösus, man kann eh alles schon so gut, sondern ich glaube, dass das auch immer ein Potenzial freikitzelt, vielleicht nochmal den nächsten Song geiler zu machen, den nächsten Song noch besser zu schreiben. Wenn man eben auch mal, die Anna hat es letztens so schön gesagt, wenn man mal an den Grund taucht und sich von dort wieder abstoßen kann, ne? Das fand ich eigentlich ein schönes Bild. Und um deine Frage zu beantworten, ja, sowieso kenne ich das. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, dass ihr auch so Personen, also ganz konkrete Personen, vielleicht habt ihr mit denen gar nichts mehr zu tun oder sind vielleicht gar nicht mehr im Leben, im Kopf habt, ja, was würde jetzt der wohl sagen, wenn er den Song hören würde? Total. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich 16 oder 17 war, habe ich einen unfassbar talentierten Musiker einfach so in meiner Family gehabt. Ne? Der war ein unglaublicher Pianist, hat auch noch, zudem, dass er klassisch Piano gespielt hat, auch noch unfassbar Metal-Gitarre gespielt, hat unglaublich geil Drums gespielt. Egal, wo er sich hingestellt hat, es war immer so, boah, krass, der ist einfach ein Virtuose. Und heute erwische ich mich immer noch dabei, dass ich mir denke, Ich habe zu dem zwar keinen Kontakt mehr, aber vielleicht hört der meinen Song. Was denkt denn der wohl? Ist das Schlagzeug witzig. Geil genug? Ist die Gitarre geil genug? Ne?
Das ist witzig, weil ich habe damit niemanden, also das hat mir noch niemand erzählt, aber bei mir ist das Haar genauso. Bei mir cool. ist das tatsächlich genauso. Ich gebe da also 2-3 Personen, an die ich da denke, die ich da im Kopf habe, wo ich dann auch immer so frage, was würde der wohl sagen oder was würde die wohl sagen, ne, wenn sie oder er diesen Song hört. So, das finde ich echt, das ist krass, ja. Aber Anna, was waren für dich so die ersten Schritte, so diese Selbstzweifel vielleicht auch zu überwinden?
Also ich habe das in den letzten 15 Jahren eben auch durch meine Krankheit, weil ich einfach mir so ein bisschen der Endlichkeit meines Lebens bewusst geworden bin. Und ich habe einfach gesagt, also es ist ja kein, es bringt ja nichts, ja. Und ich habe einfach gelernt, durch gewisse Ängste durchzugehen. Also ich weiß noch, das erste Mal auf der Bühne, schlimm. Und mittlerweile kannst du mich da einfach draufstellen und dann singe ich da. Und diese Erfahrung habe ich ein paar Mal machen dürfen, zum Glück, dass man da durchgeht und meistens ist es nicht halb so schlimm, wie man dachte. Und an das erinnere ich mich halt jedes Mal, wenn ich halt wieder merke, ich bin da wieder an so einem Punkt, wo ich Angst habe oder ne, mir irgendwelche Gespenster da aufbaue von irgendwelchen Menschen, die das wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, was ich gerade mache. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da ein paar Mal durchzugehen. Und da ist es wiederum wichtig, Menschen zu haben, die dir da gut zusprechen, die dich da ermutigen. Und das war in meinem Fall zum Beispiel eine Musiklehrer, also eine Gesangslehrerin, die irgendwann gesagt hat, du kommst mit mir jetzt auf die Bühne. Ich weiß, du hast Schiss, aber das machst du jetzt mit mir. Mega, mega wertvoller Mensch. Und damit hat sie ja mir eine ganze Welt eröffnet. Und das hatte ich in meinem Leben nicht, hatte ich aber auch nicht, weil ich vor niemandem gesungen habe. Der Einzige, der wusste, dass ich singe und singen kann, war mein Sohn. Also da fängt es ja schon an. Ich zeige mich schon mal nicht mal. Und deswegen ist es manchmal so ein geschützter Raum. Ne? In meinem Fall war es ja dann die Gesangslehrerin, dann waren wir ja auch nur in einem Raum. Hilft dann manchmal, ne, sich ein bisschen rauszutrauen. Und die Erfahrung haben wir tatsächlich mit den Teilnehmerinnen. Also da fällt manchmal so eine Last von denen. Erstmal so ein Gespräch, wie wir hier gerade führen, ist so gut, von allen zu hören, hey, wir haben die Angst doch alle. Ja, und was wir dann konkret auch schon gemacht haben, ich teile dann irgendeinen Song mit Gibberish in die Gruppe und dann merken die auch, naja, okay, dann kann ich ja mein Jahr jetzt auch mal teilen und dann fällt immer so eine Last erstmal ab, ne? Und dann merkt man so ein bisschen, okay, jetzt trauen die sich, weil oft trauen die sich ja gar nicht, oder viele Menschen, auch ich, traut man sich ja nichts Unfertiges zu zeigen. Und man wird aber nicht fertig, weil man sich ja gar keinen Input holt.
Ja, aber man sagt ja auch immer, selbst wenn man, also das ist ja bei mir genauso, guck mal, hör mal in den Rough Mix rein. Mhm. Dabei ist das für mich so voll der ausgecheckte Mix, an dem ich schon irgendwie 5 Stunden saß oder so. Aber man sagt dann trotzdem, boah, kannst du mal in meinen Rough Mix reinhören?
Demo.
Ja, in die Demo, genau. Kannst du in die Demo reinhören.
Voll. Ja, klar. Und das Geile ist auch, wenn man seine Sachen quasi schon vorher verteidigt, bevor überhaupt irgendjemand was gesagt hat und überhaupt das auf Play gedrückt hat. Also du musst dir jetzt vorstellen, naja, da fehlt hinten natürlich noch hier und so. Ne? Nein, stopp. Das ist bei uns auch eine goldene Regel. Es wird sich weder gerechtfertigt oder entschuldigt, sondern es ist, wie es ist. Und so wie es ist, ist es jetzt gerade einfach ideal.
Ich habe mir das irgendwann vor ein paar, ja, ist schon länger her, aber ich habe mir das irgendwann so angewöhnt, weil meine Gesangslehrerin mir das auch gesagt hat, hör damit auf, das nervt. Und aber es kostet mich so viel Überwindung, ne? Dann einfach nichts zu sagen oder nicht irgendwie noch einen Kommentar zu schreiben, aber bitte beachte das nicht, ne? Oder hier. Manchmal schreibe ich ja, okay, komm, Levelings stimmen noch nicht, aber hör bitte mal rein. So, ne? Aber das ist echt. Schlimm.
Und das ist dann die berühmte selektive Wahrnehmung, ne? Bedeutet, wenn du mal das Feld aufmachst, hört jeder natürlich darauf, ach, das Leveling stimmt nicht. Vorher wäre es keinem Menschen aufgefallen.
Ja,
ne?
Wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, genau. Und genau, aber Adrian, ich habe so eine persönliche Sache, auf die ich vielleicht hinaus will. Möchte ich aber kurz fragen, dieser Schlagzeuger, Gitarrist, Sänger, der alles so mega gut kann, macht der denn viel Musik und released der auch Sachen?
Also durch das, dass er quasi nicht singen kann, das ist quasi sein einziges Manko, sage ich mal, an der ganzen Sache, kann er für sich keine Sachen releasen, aber er macht immer noch Musik und hat auch in München am Konservatorium Jazz-Schlagzeug studiert und so. Also der hat es dann schon weitergemacht und ist, glaube ich, jetzt mittlerweile, ich glaube, er ist einfach Musiklehrer, glaube ich.
Okay, ja gut.
Was auch crazy ist eigentlich bei dem, was er kann. Also unglaublich.
Was mir persönlich immer geholfen hat, war so ein Satz wie, also wenn ich gemerkt habe, okay, ich denke an solche Personen, ja, und denke mir, oh, die können das eigentlich viel besser als ich, ne? Die können viel besser Beats programmieren, die können viel besser singen, die können viel besser Gitarre spielen. dann ist es aber auch immer so, dass ich denke, ja, aber die produzieren halt nicht die Musik und wollen sie veröffentlichen, sondern die machen es halt einfach nicht, weil ich nehme das Heft in die Hand und mache es. Ich produziere meine Musik und veröffentliche es. So, ne? Die anderen trauen sich vielleicht nicht. Also sind die doch nochmal irgendwie ein Stück weit, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Stück weiter, aber trotzdem gibt es einem nochmal so ein gewisses Gefühl, hey, aber ich mach's halt einfach.
Ja. Mhm. Soll ich noch kurz... Ja, sorry, sag du.
Man kann das auch andersrum spielen. Also da fällt mir jetzt konkret Doji ein, die Rapperin, die vor 5 Jahren schon irgendwie auf YouTube geteilt hat, was sie halt irgendwie so halt macht. Das heißt, eine Rapperin, die ich jetzt total feiere und die mich total inspiriert und wo ich denke, oh mein Gott, die ist so krass und tausendmal besser, kann mich ja andersrum inspirieren, weil sie mich auf ihre Reise mitgenommen hat und nicht erst als fertiger Mensch, fertiger Mensch war sie schon, aber als Grammy-Gewinnerin habe ich sie nicht kennengelernt, sondern halt schon vorher. Und das ermutigt nämlich auch. Also man kann es auch andersrum drehen und sagen, jemand, der viel weiter ist, kann mich total inspirieren, weil der war, das hat auch Kanye West mal gesagt, an irgendeinem Moment waren meine Beats richtig schlecht. Ja, und also jeder Artist war an dem Punkt, wo das Instrument, was er jetzt virtuos kann, er das noch nicht konnte oder wo er noch nicht richtig gut singen oder rappen konnte. Das ist mit jedem so.
Dann lass uns doch mal rüber wechseln auf
die... Ich glaube, Adrian, wolltest du noch was ergänzen?
Wenn ich darf.
Natürlich, klar.
Ich würde noch ganz kurz meinen Selbstwertbooster hier teilen, den ich wirklich schon seit 10 Jahren pflege. Und ich nenne das den Goldtopf. Egal, ob mir irgendjemand nach einem Konzert was sagt, egal, ob es ein YouTube-Kommentar ist, ob es eine E-Mail ist, ob es eine Instagram-Nachricht ist, irgendwas, wo jemand sagt, hey, deine Musik hat in mir das und das bewirkt oder ich höre das mit meinen Kindern oder ich mache das und das, dann notiere ich mir das und packe es in meinen Goldtopf. Das ist einfach ein Dokument. Und wenn ich dann in Momenten einfach denke, hey, wer will es eigentlich wirklich hören? Und außerdem, da ist ja wieder der eine Typ, der alles besser kann und so. Dann mache ich dieses Dokument auf und random lese ich einfach nur ein paar Sachen durch und dann habe ich mich wieder ausgerichtet auf die Menschen, wo ich wirklich was bewirken kann und nicht irgendeinen anderen Menschen, wo ich mir denke, ja, dem muss ich irgendwie gerecht werden, der vielleicht die Musik eh nicht mag, sozusagen. Ne?
Das ist eine geile Idee.
Das ist echt gut.
Sehr gut. Aber dann lass uns doch mal auf die Technikangst gucken. Wir sind ja jetzt zum Glück in einem Zeitalter, wo man eben all das ganze Equipment, also riesiges Mischpult, gigantischste Side-Racks, Verkabelung, bla bla bla, das muss alles gar nicht mehr so groß sein, sondern im Endeffekt reicht ein Rechner mit einem Audio-Interface, vielleicht noch ein Mikro davor, ein paar Boxen, das war's. Und trotzdem gibt es noch diese Hürde der Technikangst. Anna, wie bist du damit umgegangen? Du hast gesagt, du hast mit Magix Music Maker angefangen. Also ich vermute einfach mal, du hast den damals wahrscheinlich auf deinem Windows-Rechner installiert. Da war irgendeine Form von Soundkarte drin. Fertig, ne? Und das ganze Ding lief. Was war dein nächster Schritt dann, um quasi von dieser mal relativ einfachen Software den nächsten Step zu gehen?
Also ich bin ein super schlechtes Beispiel für die Technikangst. Ich habe die nämlich überhaupt nicht, das haben aber viele Frauen. Ich komme aus Ostdeutschland, meine Mutter war Ingenieurin, mein Opa auch. Cool. Und ich wurde schon früher, also ich habe nicht so die Angst. Ich habe vielleicht nicht immer die perfekten Worte, aber ich traue mir das grundsätzlich immer erstmal zu. Was wir aber beobachten und was ich von vielen Frauen weiß, ist, also die kommen schon zu uns im Grunde in einen Zoom-Call und sagen, oh Gott, ich und Technik, das kann gar nicht, also da ist so eine extreme Hürde. Und ich kann mir das ehrlich gesagt, das kann ich mir bei Frauen speziell nur mit der Sozialisierung erklären. Also ich weiß das jetzt, ich bin dann 96, damals hieß es halt noch Westdeutschland, nach Westdeutschland gezogen. Und hier hatten ja viele Frauen dann Hauswirtschaft und sowas als Kurs statt Technik. Also wir hatten Werkunterricht, ja. Dann denkst du, du kannst das nicht. Dann denkst du, das ist ein Männerdings. Und dann hast du da einen riesen Respekt. Und wenn man da gar nie herangeführt wurde, und mein Opa hatte tatsächlich auch in der Wand eine riesen Orgel und so unfassbar viel Technik. Und er hat seine Filme selber entwickelt. Also ich war umgeben von Kabeln und sowas. Und wir hatten auch Kopfhörer und so. Also ich kenne Technik. Ich habe da jetzt nicht so eine riesen Berührungsangst. Aber das ist einer der ersten Sätze, die wir hören. So nach dem Motto, ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir das nicht zu. Ich komme mit Software nicht klar. Ich kann noch nicht mal Zoom bedienen eigentlich. Ja. Und die können wir aber beruhigen, weil es dafür gute Lösungen gibt mittlerweile.
Ja. Adrian, wie war das so in deinen ersten Gesprächen, als du überhaupt bemerkt hast, okay, da gibt es ein Need für das Tonstudio für Frauen. War das genau dieses Problem im Endeffekt? Ich habe Angst vor der Technik?
Im Prinzip war eigentlich eher noch die größere Frage, ich habe Angst vor der Software, weil ich kann sie nicht länger als eine Minute aufhaben, ohne dass ich sie panisch wieder zumache, weil ich mir denke, das ist alles viel zu kompliziert. Mhm. Und das ist in unserem Empfinden oder in unserer Erfahrung tatsächlich auch der Nummer eins Grund, warum die meisten nicht mehr weitermachen, weil sie vielleicht von irgendeinem Freund oder sowas eine Demo-Version, sage ich jetzt mal vorsichtig, von irgendeiner Software auf ihrem Rechner gespielt bekommen und der stellt dann schon mal irgendwas ein und dann musst du einfach nur hier drücken, dann passt das alles. Mhm. Und plötzlich sind sie auf sich allein gestellt und wir sagen auch immer wieder, dass es das ist keine Verwunderung, dass die Software erstmal kompliziert erscheint, weil Pro Tools, auch Logic ehrlich gesagt, auch Nuendo, Cubase, alle DAWs dieser Sorte haben einfach ein analoges Mischpult erstmal vom Signalfluss als Vorbild. Ne? Das heißt, es wurde einfach mal aufgrund dessen entwickelt. Und wenn du das nicht weißt, wie wird denn ein Send beschickt, wie wird ein Insert beschickt, dann stehst du natürlich da mit den ganzen Begriffen und denkst dir, das Bild ist bestätigt, Musikproduktion ist kompliziert, Wiedersehen, nichts für mich sozusagen. Ne? Und ich habe viel recherchiert, muss ich ganz echt sagen, was der geilste Einstieg ist, ohne sich eben erstmal mit den ganzen Signalflussdingen beschäftigen zu müssen. Und wir sind einfach, jetzt hier natürlich mal Disclaimer, Werbung und so, ne? Aber wir sind einfach bei GarageBand hängen geblieben, das hilft einfach nichts. Ne? Wir sind dort hängen geblieben, das ist die Software, wo man am schnellsten sich denkt, ich habe meinen Glaubenssatz, glaube ich, schon ein bisschen überschrieben. Es geht doch einfacher, als ich gedacht habe. Und das mit dem Einstecken und sofort erkennen und hier one, two, check, kommt was. Ach krass, ist gar nicht so schwer. Krass. Mhm. Und diesen Glaubenssatz mal zu spüren, es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte, macht bei den meisten einfach eine Riesentür auf. Was ist dann noch alles möglich, sozusagen? Mhm. Wenn das jetzt doch schon so leicht geht, wie ich eigentlich gar nicht dachte. Mhm.
Aber Klaus, ich habe ein anderes Thema mit der Technik. Das kann ich dir vielleicht von der Perspektive sagen. Und das haben wirklich viele Frauen.
Kamera.
Ich möchte mich wohlfühlen. heute
das
nicht,
Problem
oder?
Problem habe ich auch heute. Ich strahle.
Also Technik ist oft nicht wirklich sexy, muss ich einfach sagen. Leider für Frauen. Mhm. Für Frauen. Ich weiß, ich bin hier in einem sehr techniklastigen Podcast und mache mich jetzt vielleicht nicht so beliebt. Aber ganz ehrlich, das ist ja das Bild, was ich von einem Musikproduzenten, und damals war es nun mal so, also die Quote ist ja auch so, das Bild, was ich von Musikproduzenten hatte, ist ein dunkler Raum voller Kabel und Stecker und Gedöns und Technik. Und das ist für mich nicht attraktiv, weil ich verbinde mit Musik was total Schönes, was Intimes. Ich will Licht haben, ich will Pflanzen haben. Und das waren die Welten, die nicht so zusammengepasst haben für mich. Deswegen dachte ich, das ist nichts, was jetzt ich mache, sondern irgendjemand, der diese Welt mag, muss das mal für mich fertig machen. Und dass aber beides vereinbar ist. Heutzutage, das ist möglich mit relativ wenig Technik, aber da, wenn hier jemand, der Equipment herstellt, zuhört, ich würde mich freuen, wenn es da noch ein paar mehr Farben gibt von meinem Mikrofon zum Beispiel. Also ich würde mich gerne noch wohler fühlen mit Technik. Ich finde, die kann noch ein bisschen sexier sein, da geht noch ein bisschen was. Mhm. Ich glaube, das würde Frauen Spaß machen.
Gibt es nicht das NT1A? Gibt es nicht in Pink jetzt
das
auch mittlerweile?
Das gibt es in Bund. Ich liebäugle schon damit, genau. Aber das, dann geht es ja weiter. Mikrofonarm und so weiter. Also ich möchte jetzt auch nicht so Frauen in so eine Mädchenecke drängen, das nicht. Aber für mich persönlich spielt es wirklich auch eine Rolle. Ich möchte mich wohlfühlen damit. Das kann doch auch Spaß machen. Und das zeigt, sorry Werbung vielleicht, aber Apple zeigt doch, dass es möglich ist, Design und Fähigkeiten, Skills, Technik zu vereinen, so in die Richtung. Mhm. Das kann ich vielleicht sagen, ja.
Hättest mal den Klaus früher kennenlernen sollen, ne? Ist alles hell mit Pflanzen.
Ja,
das sind Kunstpflanzen, stimmt. Hier sind keine echten im Raum. Die würden nämlich hier alle eingehen. Nur
eine Fototapete.
Ja, Fototapete und Kunstpflanzen. Also Plastikpflanzen. Aber das ist ein Thema, da habe ich mich in letzter Zeit öfters mit meiner Frau darüber unterhalten, weil die sich gerade sehr so mit dem Thema, ich sag mal, Feminismus und alles, was damit so zusammenhängt, beschäftigt. Und ich muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt nie einen großen Blickwinkel darauf, einfach weil, das klingt jetzt blöd, wie ich das sage, mir ist es immer egal gewesen, weil ich immer denke, ist egal welches Geschlecht, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, jeder darf das Gleiche, macht doch einfach alle, ne? Ist doch cool. So, und aber was es da für Problematiken hintergeht und was für Blockaden einfach durch, wie wächst jemand auf, wie wird jemand erzogen, in welchem Umfeld ist er und sowas entstehen, das war mir alles nicht so bewusst und das ist mir viel, viel klarer geworden. Und gerade, ich glaube, bei Frauen eben dieses typische, ja, du bist ein Mädchen, du musst jetzt unbedingt mit, keine Ahnung, Puppen spielen und sowas. Und der Elektrobaukasten, das ist was für deinen Bruder oder sowas. Ne? Das wird heute hoffentlich alles ein bisschen aufgeweicht, ne, und ist nicht mehr so extrem wie früher. Aber ich vermute mal, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, oder?
Ja, deswegen, und jetzt werde ich aber in der DDR groß, wo wir alle eigentlich zu Ingenieuren erzogen werden sollten oder irgendwie in der Produktion arbeiten. Also bei uns war das gar nicht so mit, hier spiel mal mit Puppen. Da war eher alles gleich gemacht, hat auch seine Nachteile. Ich habe erst sehr spät meine Liebe für Rosa erkannt, weil das da gar nicht so, ne? Da war ja eher alles eben gleich gemacht, ist auch nicht meiner Meinung nach die Lösung, ne? Aber wenn man sich fragt, warum viele Frauen vielleicht auch so Technik als was so Unangenehmes oder nicht so, dass es die da vielleicht nicht so hinzieht. Ja, es ist ein Sozialisierungsthema, aber es ist, ich glaube auch, nicht für jede Frau, aber für mich und für einige ein ästhetisches Thema. Ich möchte es gerne schön haben. Und sind wir ehrlich, oft ist das nicht das Schönste und Ästhetischste. Das ist halt irgendwie alles zusammen gewurschtelt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht wirklich nur Thema bei Frauen. Also ich glaube, das ist für mich hier im Studio, man sieht es halt noch nicht, für mich und meine Freundin auch auf jeden Fall ein Riesenthema. Deshalb sieht es auch noch hier so aus, wie es hier aussieht.
Aber ich finde die Platten schon sehr, sehr, sehr schick da, die Audiopaneele. Also das habe ich schon
wahrgenommen.
Ja, die
sind eigentlich nur
also
dahingestellt, damit es so aussieht. Also die sind Tapete. Eigentlich wirklich nur Attrappen, damit das Bild nicht ganz so weiß aussieht. Wenn wir es noch nicht entschieden haben, was hier hinkommt und wie wir das Studio schön machen. Aber
man sieht schon die Absicht.
Wir haben... Ja, wir haben einfach überlegt, hey, wir wollen das richtig schön machen und haben einfach noch nicht das richtige Interieur, sag ich jetzt mal, gefunden. Und also ich würde mir auch keine Studiomonitore kaufen, die mir nicht gefallen, ganz ehrlich. Also das cool. Ist irgendwie, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also, oder ein Synth, der mir nicht gefällt. oder
dafür
Klaus,
wie ist es
bei dir? Ist doch bestimmt genauso, oder nicht?
Schon auf eine gewisse Art und Weise. Also ja, klar, es gibt natürlich immer noch irgendwie, die Funktion ist wichtiger, aber klar. Ja, du hast natürlich prinzipiell recht, wenn das Gerät halt einfach nicht so geil aussieht, dann muss es irgendwie so ein bisschen optimiert werden.
Ja.
Gibt ja auch genug Möglichkeiten dafür. Eine Sache würde mich noch interessieren, so was eben, ich sag mal, die Detailverliebtheit bei der Technik angeht. Nehmen wir mal das SAE-Studium oder sowas. Da gehst du auf die SAE und dann wird dir erstmal in einer der ersten Stunden eine Pegelrechnung um die Ohren gehauen und sowas. Und du sitzt da und denkst dir, was wollt ihr jetzt gerade von mir? Ist das was, was ihr auch macht? Oder werden diese, ich sag mal, echt nervigen Details erstmal schön ausgeblendet?
Also Pegelrechnung, alles was Mathematik und Physik ist, wenn dann überhaupt, vielleicht mal ganz kurz angerissen in der Raumakustik, dass man so ein bisschen sich so einrichtet, dass man die ersten Reflexionen mal ein bisschen wegbekommt, aber dann eher alles so erklärt, dass es einfach Spaß macht. Also ich kann ja auch sagen, pegel einfach so ein, dass dein Audiometer auf ungefähr 75% ist, oder ich kann irgendwie mit dB-Zahlen um mich werfen oder wie auch immer. Am Ende zählt er immer nur, dass man verstanden hat, warum mache ich das eigentlich? Warum sollte ich jetzt nicht so einpegeln, dass es klippt? Warum sollte ich nicht zu leise einpegeln? Na, und es reicht eigentlich der ganze physikalische Hintergrund, und das ist auch der Grund, warum wir GarageBand verwenden, weil da ganz viel erstmal außen vor gelassen wird, warum etwas so ist. Da gibt es einen Hallregler, den kann man in so einen Masterhall reinschicken, den kann man auf und zu machen und fertig. Na, man braucht keinen Bus anlegen, man braucht einfach nichts vorher installieren, sage ich mal, oder irgendein Wissen für Routing und so weiter an den Tag legen. Und die Ergebnisse sind herausragend. Mhm. Weil, warum? Weil die Aufnahmen ja eigentlich die Magie von allem ist, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben im Studium auch immer Shit in, Shit out gelernt. Das heißt, du kannst dir natürlich dann in der geilsten Software auch einen richtigen Shit aufnehmen und dann kommt auch nichts am Ende dabei rum. Also ist es doch am Ende so dieses Basic-Wissen, so dieses Pareto-Prinzip, so mit 80% des Wissens oder mit 20% des Wissens, des richtigen Wissens, kannst du schon so viel Output erlangen.
Ja.
Wie pegel ich richtig ein? Was für ein Mikrofon verwende ich? Wie mache ich mir einen geilen Kopfhörermix? Ne? Also das sind doch solche Sachen, die Basics sind und die schon so viel ausmachen, ob eine Aufnahme geil ist oder nicht. Stimmt dein Instrument? Da bist du schon mal ganz weit vorne dabei.
Ja. Naja. Boah, eine Sache, wo wir gerade beim Thema Look von Technik sind und auch Technikangst. Ich habe mir so ein Effektpedal gekauft von Chase Bliss Mood MK2. Mhm. Es sieht einfach unfassbar geil aus. Das
sieht wirklich geil aus.
Irgendwas mit irgendwie, keine Ahnung, ich verwechsel immer rosa und pink. Ich glaube, es ist pink.
Flieder.
Mit dem Touch.
Es geht schon ins Lila, ne?
Ja, geht schon irgendwie ins Lila rüber. Und das Teil ist einfach so unfassbar komplex. Also das hat hier so Dip-Schalter. Also das Handbuch ist relativ klein, aber das hat einfach so viele Möglichkeiten, weil das Ding ist nicht analog, da ist einfach nur Digitaltechnik drin. Und es bedarf halt schon, man muss das Teil schon studieren. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als man muss natürlich schon berechnen oder berücksichtigen, dass es auch Zeit kostet, einfach sich da reinzufuchsen, dass man natürlich recherchieren muss, dass man sich YouTube-Tutorials anschauen muss, dass man mal einen Blick in die Bedienungsanleitung vielleicht wirft. So. Da war ich nie der Typ von, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber bei dem Teil denkst du dir halt, da muss ich das doch mal studieren. Ja, also da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich denke, ach scheiße, okay, die Main Features funktionieren jetzt, aber irgendwie so, du kannst da noch viel mehr mitmachen und diese Features, die kennst du überhaupt gar nicht. Damit muss man sich aber auch mal erstmal auseinandersetzen und dann merkt man auch noch, dass es vielleicht noch mehr inspirierend ist jetzt bei diesem Teil, weil das ist halt so ein crazy Ambient-Effekt-Pedal, wo man so super viele Sachen mitmachen kann. Aber ich glaube, diese Technikangst, die ist bei jedem auch da. Aber vielleicht gehen wir Männer anders ran. Das kann natürlich schon sein.
Ich glaube, das, was ihr da Technik gerade auch nennt, das ist ja eine ganz stark analytische Seite auch. Und die Frage ist, braucht es das immer oder braucht es das für besondere Fälle?
Genau.
Also, weil zum Beispiel im Studium, wenn man anfängt und von allem, was man in so einer Musikproduktion machen kann, überall in die absolute Tiefe reingeht, dann muss man das ganz schön wollen und mögen, um dran zu bleiben, weil man erstmal noch nicht das Ziel hat oder das Ergebnis hat, ich habe jetzt hier einen geilen Song produziert, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass man dann nach einem Semester schon das alles kann, sondern es dauert, bis sich alles zusammenfügt und dann kann man das richtig gut. Und das, was wir machen, gerade weil viele, da würde ich glaube ich schon sagen, das ist ein Musikerinnen-Thema, ein Frauenthema, weil es halt, denen geht es halt schon eher um die Songs, um die Ergebnisse. Da hängen sie zum Teil jahrelang schon dran, haben eine Schublade voller Songs. Mhm. Und wir kommen eher von der Seite, erstmal geht es um Ergebnisse. Also uns ist erstmal wichtig, du hast hier einen Song, du kannst Klavier spielen oder Gitarre und den kriegt man jetzt erstmal so hin und dabei helfen wir dir, weil das lernst du, dabei lernst du ja ganz viel, weil du wirst es mit Sicherheit erstmal nicht gut einsingen vielleicht. Ja, oder du wirst auf die ersten Probleme stoßen und dadurch lernst du. Und dadurch, dass wir das dann noch Feedbackrunden haben, lernen andere ja noch mit. Also ich bin immer ein Fan von einmal komplett alles falsch machen. Da lernt man am allermeisten. Ja, und und dann hast du Ergebnisse und dann reicht's dir irgendwann nicht. Und dann hast du irgendwann Bock auf dieses lilane Teil. Ja, das ist auch ist einfach ein anderer Ansatz, um Leute erstmal zu begeistern und das eher so ergebnisorientiert. Und dass es natürlich in jedem dieser Teilbereiche noch viel mehr geht, ist absolut klar. Aber die Frage ist, braucht es das erstmal, wenn jemand da ist mit einem eigentlich richtig geilen, berührenden Song, der von niemandem gehört wird, weil dieser Song einfach nirgendwo verfügbar ist, weil er nur live erhältlich ist, weil er nicht aufgenommen wurde.
Ne? Total. Ja, ist vielleicht ein ganz guter Übergang zur nächsten Frage. Adrian, was sind denn so typische Blockaden in der Musik? Produktion, die du so feststellst?
Blockaden? Naja, erstmal tatsächlich kriege ich das technisch hin. Das ist tatsächlich einfach die größte Blockade. Da geht es schon mal los. Erst, welches Equipment brauche ich überhaupt? Das ist die größte Blockade. Vor allem dann eben auch gleichgesetzt mit, das ist alles viel zu teuer. Das kann ich mir gar nicht leisten. Da muss ich wieder sparen, bis ich ins Studio gehen kann, weil das ganze Zeug, was im Studio steht, das mir nach Hause zu holen, A, sieht es nicht schön aus und B, ist es viel zu teuer. Das ist die größte Blockade. Eben diese Überforderung, diese Reizüberflutung, weil man vielleicht als Musikerin irgendwann auch schon mal eben bei einem Freund oder im Studio gesehen hat, was die so machen und das gleich setzt mit, ah ja, okay, so ist quasi Studioalltag und so läuft das und das muss ich auch alles können, um meine Songs produzieren zu können. Und wie Anna das schon gesagt hat, bei uns ist es so, wir wollen erstmal erlebnisorientiert, anstatt auch dieses Ergebnisorientierte haben, einfach ein geiles Gefühl dabei haben und zwar so reduziert wie nur möglich. Und reduziert heißt jetzt nicht, dass man eine Akustikgitarre aufnimmt und drüber singt und einen Hall drauflegt und sagt, ja, das ist jetzt mein Song, sondern mittlerweile, na, ich glaube, Marc, du verwendest auch Logic, glaube ich, ne? Und im Prinzip, wenn du mal mit der Drummerspur in GarageBand arbeitest, also ich bin ja total affiner Typ und ich liebe einfach organisch geile Drums. Und ich war echt von Anfang an echt geflasht, muss ich sagen, wie die Drums einfach dort klingen, in diesem Drummer. Und vor allem, wie organisch man ihn spielen lassen kann, wenn man weiß, wie. Ne? Also man kann mit den ganzen Tools, die GarageBand bietet, kann man einfach einen ganz normalen Popsong produzieren, der einfach auch inklusive Mastering, es gibt ja da schließlich auch einen Limiter, ne? Also wir reden natürlich jetzt einfach mal von, hey, das habe ich selbst einmal komplett gemacht. Reden wir dann von Grammy Award Winning? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber reden wir von, ich habe es jetzt einmal gespürt, wie es ist, wirklich hinterm Lenkrad zu sitzen und meinen Song durch die Ziellinie zu fahren und mir zu sagen, hey, das habe alles ich gemacht, das hätte ich niemals gedacht. Und von dort aus kann es ja in alle Richtungen weitergehen, in alle Richtungen. Heißt, okay, hey, ich eigne mir noch mehr Mixing-Skills an. Hey, okay, Mastering gebe ich ab. Hey, ich mache nur Recording und gebe Mixing komplett ab. Aber ich weiß, um was es geht. Ich habe so ein Gefühl dafür. Und diese Überforderung von, oh Gott, was muss ich denn alles können und was beinhaltet denn eigentlich Musikproduktion alles bis zum fertigen Master? Das ist so ein riesengroßer Berg, den man aber eigentlich ganz einfach immer in einfachen Schritten herunterbrechen kann. Also das ist natürlich jetzt als Veganer ganz ein blödes Sprichwort, aber wie ernährt sich der Neandertaler oder wie isst der Neandertaler das Mammut? Bissen für Bissen heißt es, ne? Und genau so kann man das Mammut auch in Form von Musikproduktion sehen und taste ich mich daran, an diese riesengroße Welt der Musikproduktion. Am besten in ganz, ganz einfachen kleinen Schritten mit einem Erfolgserlebnis baut auf dem anderen auf und plötzlich weicht sich das Bild von dieser Komplexität ein bisschen auf und ich weiß dann vor allem auch, warum ich das nächste Tool wieder brauche. Weil vielleicht bin ich in GarageBand an irgendeine Hürde gekommen, wo ich mir denke, ja, das kann dieses Tool jetzt einfach nicht. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich vielleicht ein neues brauche oder eine neue Software. Bevor man sich vorher einmal alles ins Haus holt und man sich denkt, oh Gott, wo fange ich an? So IKEA-schrankartig ohne Aufbauanleitung. So, oh Gott, ich habe keine Ahnung.
Ne, so das geht mittlerweile.
Ja, stimmt.
Nee, aber Klaus, da habe ich jetzt tatsächlich auch noch eine Frage an dich. Yes. Weißt du, ich finde das ein total spannendes Thema. Weil ich finde, es wird auch oft in ganzen YouTube-Channels, vor allem hier beim Studiosofa, so vermittelt, dass man so 1000 Plugins braucht, dass man so super viele Tools auch braucht. Boah, Social Media ist ja voll, boah, du brauchst jetzt dieses Plugin, dann klingen deine Vocals einfach so genial wie das und das. Ich bin da völlig übermüdet einfach.
Ja, total.
Also ermüdet von. Und ich erwische mich halt immer wieder dabei, dass ich zwar diese ganzen Plugins irgendwie habe, klar, ich krieg viel zum Testen und so, ne? Aber am Ende des Tages nutze ich irgendwie meine 10 Plugins. Also ohne da großartig dann nochmal ständig zu investieren, ja. Oder Klaus, wie ist das bei dir? Würde mich mal interessieren.
Ich sehe das ganz genauso. Und da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Also gerade wenn du dir heute eine DAW kaufst, dann ist da so viel dabei, ne? Kommst du wunderbar mit aus, da brauchst du nichts weiteres. Höchstens irgendwann mal, wenn du weißt, ich habe diesen einen Sonderfall, brauchst du vielleicht noch ein Spezialtool. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir, keine Ahnung, Vollversion Cubase Pro oder sowas, das ist ja schon kompletter Overkill. Also gerade für einen Einsteiger oder sowas. Die kleinste Version reicht völlig und da sind trotzdem noch EQs und Kompressoren und Reverb und alles ist da drin, ne? Und dann gibt es eben auch noch DAWs wie jetzt beispielsweise GarageBand, die noch viel, viel einfacher gehalten sind. Und trotzdem reicht das in der Regel völlig aus. Das ist ja eben der Luxus, den man heute hat, dass man eben nicht mehr eine Hardware kaufen muss, ein Hardware-Mischpult. Also wenn ich einen Hall damals haben wollte, musste ich mir ein Hallgerät kaufen dafür für viel Geld.
Absolut.
Ja. Finde ich auch. Also ich hatte neulich nur mal, also aus dann einen Song gemischt, komplett mit Logic Tools. Da kam dann tatsächlich, ja, der Mix ist voll cool und so. Absolut, kann ich gar nichts aussetzen. Aber er klingt ein bisschen digital, aber das ist auch nicht schlimm. Das kann ja auch gewollt sein. Das ist ja auch gerade so voll der Trend. Da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, okay, ist das vielleicht wirklich, weil ich halt nicht diese ganzen UA-Analog-Simulationen oder so verwendet habe, sondern halt wirklich nur die internen Logic-Sachen. Da habe ich dann wirklich ganz kurz drüber nachgedacht. Kann natürlich ein Faktor sein, aber das war ja halt auch ein etablierter, renommierter Mixing-Engineer, dem ich das geschickt hatte. Und der hat das dann halt gesagt, ne? Aber ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand mal den Track dann so im Radio, also bei Spotify hört und dann sagt, oh, der klingt aber doch schon ziemlich digital.
Was auch immer das bedeutet.
Was auch immer das bedeutet, genau. Es fehlt die analoge Wärme wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich wäre es so, wenn du auf der Summe, keine Ahnung, in den Höhen 2 dB rausgenommen und irgendwie in tiefen Mitten 2 dB reingegeben hättest, dann wäre es nicht mehr so oder so.
Dann wird es analoger klingen.
Wahrscheinlich, ja.
Voll. Ich finde, Klaus hat was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, wenn ich mal einen Bedarf habe nach einer Lösung, dann suche ich mir ein Tool dafür. Und nicht, ich hole mir einfach mal alle Tools ins Haus und schaue mal, was ich irgendwann mal brauchen kann. Sondern ich verwende das, was mir mitgeliefert wurde, mache damit erstmal geile Ergebnisse und dann komme ich an irgendein Problem, wo ich eine Lösung dafür brauche und dann suche und dann bewusst auswähle. Und so ist das eben dann auch mit dem ganzen Plugin-Overkill, glaube ich, auch die Gegenbewegung. Ne? Also ich schaue erstmal, wie weit komme ich denn mit den Tools, die ich da so habe? Und wenn wir jetzt einem Tony Maserati oder einem Dave Pensado, wenn wir dem mal GarageBand geben, dann wird der in der Regel wahrscheinlich damit einfach unfassbar krasse Mixe hinhauen.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Und das zeigt ja auch wieder, na, es ist wie mit einer Gitarre. Habe ich irgendwie eine 30-Euro-Gitarre und spiele einfach wie Tommy Emanuel, dann denkst du dir auch so, wie krass klingt diese Gitarre? Oder es spielt halt jemand seit 2 Wochen und hat irgendwie eine 35.000-Euro Martin und denkst dir, ach krass, und die kostet so viel Geld. Na, also es sind dann Gott sei Dank auch die Skills am Ende.
Ja.
Und Arrangement, aber das werden wir jetzt nicht vertiefen.
Also ich kriege ganz viel diese Plugin-Werbung ausgespielt natürlich. Und ich vom Gefühl ist die adressiert an Menschen, die eben gar nicht wissen, was ich machen muss mit meiner Stimme zum Beispiel, damit die irgendwie klingen. Weil dann kriege ich irgendwas, da steht dann, ja, das macht deine Stimme gut, was auch immer das dann heißt. Ne, und da habe ich euch ja am Anfang gesagt, also so wie ich früher den EQ genutzt habe, dann wäre ich jemand gewesen, der hätte dann so ein Plugin gebraucht. Weil ich habe ja nur rumgespielt und geguckt, wenn ich da mache, dann klingt es noch ein bisschen anders. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ne? Und dann brauche ich so ein Plugin. Und deswegen ist so ein bisschen der Ansatz erstmal, dass die Basics können, verstehen, was dann ist. Und wenn du dann merkst, du brauchst gezielt für irgendwas, dann ist ja gut, dass es sowas noch gibt on top. Ja.
Wir haben auch ein Preset-Verbot bei uns.
Ach so. Ach.
Stimmt, ja.
Preset-Verbot.
Echt? Okay.
Das also Preset-Verbot. Also ich meine Preset-Verbot in Form von Stimme. Vocals zum Beispiel.
Hm? Ja.
Na, wie soll dieses Preset deine Stimme kennen? Na?
Das habe ich in Magic's Music Maker auch immer gemacht. Immer schön erstmal was draufgehauen. Dann klang es immer gut.
Ja, das ist ja ständig Diskussion zu Hause.
Ja.
So neue Vocalspuren anlegen mit irgendeinem Preset. Ja. Viele liebe Grüße.
Ja.
Genau, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, das habe ich vergessen. Egal.
Sorry.
Naja, alles gut. Ah doch, jetzt weiß ich wieder. AI-Tools, ist das für dich ein Thema, Anna? Also eigentlich, es ist ja für Einsteiger voll easy, nur irgendwo sehe ich vielleicht auch die Gefahr, dass man nicht genau weiß, also dass die Leute nicht wissen, was sie machen, also was passiert. Ne?
Sind wir noch bei Plugins oder sind wir bei Musik insgesamt? Weil ich wollte es gerade sagen.
Ich würde eher sagen, Mixing, also nicht auf Plugins, die Musik produzieren, sondern auf Mixing-Plugins, sowas wie Neutron,
also
Ozone
oder
so.
Ich kann ja sagen, eins nutze ich und das liebe ich, das heißt Clarity von Waves, glaube ich. Weil wir nehmen ja auch Interviews auf und wenn ich einen Gast habe, der kein Mikro hat und am besten noch in so einem schön großen Raum sitzt, am besten noch mit Steinboden oder so, Wände alle kahl, das kann ich fast nicht rausmischen und deswegen da nehme ich dann zum Beispiel, und das ist ein KI-Tool, soweit ich weiß, also der nimmt dann sozusagen, der macht einen Deverb, ne? Sozusagen, also den Hall raus, ne? Und das liebe ich total. Genau, also das liebe ich total. Ich habe nicht viele Plugins, deswegen, ich kenne nur dieses eine. Ja, finde aber erschreckend, dass, weil du gerade vorhin sagtest, dass ein Song zu digital klingt. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin im Auto gesessen und die zeigt mir ein Lied, von dem sie voll der Fan ist. Und bin mir ganz sicher, dass es ein AI-Song war. Und die feiert das aber. Ich habe es ja auch gesagt, aber das interessiert sie nicht. Weil es klingt ja menschlich.
Aber es ist nicht Wackelkontakt. Ich finde, Wackelkontakt klingt so nach einem AI-Song, aber ist er gar nicht.
Nee, der ist es nicht. Irgendwas Grow, Glow, Flow, keine Ahnung.
Ja, okay. Abgesehen davon ist ja auch digital, das kann ja auch passend sein. Also gerade wenn du jetzt elektronische Musik machst, dann soll sie vielleicht kalt, digital, kantig, wie auch immer klingen. Das ist ja super.
Ja, war in dem Fall jetzt nicht unbedingt gewollt, aber ja, aber ich bin, also meine Erfahrung mit AI-Tools habe ich ja vor 2 Wochen schon erzählt. Ne? Ich habe jetzt gerade so angefangen mit so einem kleinen Elektro-Ambient- Synthwave-Projekt, wo ich dann einfach die Synthes live einspiele und das einfach aufnehme und dann halt von der KI mastern und mixen lasse. Ich mache nur so laut Leveling und so ein bisschen Klangformung. Da habe ich jetzt aber doch schon gemerkt, dass für Social-Media-Content ist das völlig in Ordnung, aber jetzt so wirklich das auf Spotify und so hochzuladen, da muss ich dann beim nächsten Song doch noch mal ein bisschen ran. Also, aber generell ist das Ergebnis schon echt erschreckend gut. Also, aber wenn man dann noch mal ein bisschen rangeht, dann kann man doch noch mal ein paar Prozent rausholen. Aber ich wollte das ja nicht. Ich wollte halt einfach nicht so viel Zeit mit dieser Technik verbringen, sondern ich wollte mich mehr auf diesen kreativen Prozess fokussieren. Und ich wollte es auch nicht unbedingt rausgeben. Genau. Aber Adrian, hast du schon Erfahrung gesammelt mit AI?
Gar nicht, tatsächlich gar nicht. Deswegen, ich hätte jetzt mal eine kurze Gegenfrage gestellt. Wie wird das technisch gelöst? Muss man dieses Plugin auf jeden Kanal knallen und der checkt dann in der Summe, was, welche?
Genau, also bei Neutron ist es so, dadurch, dass ich die Synths aufgenommen habe, hatte ich ja nur 5 oder 6 Stereospuren von den einzelnen Instrumenten oder halt auch nur Mono. Mhm. Also ich hatte Basspads, ein Arpeggiator und klar, ein Beat. Und ein paar Vocal-Texturen. Und dann kann man halt auf jede Spur Neutron quasi legen. Mhm. Und Neutron erkennt dann halt, was für ein Instrument es sich handelt. Und wenn es es nicht hundertprozentig erkennt, kannst du es halt dann nochmal genauer definieren. Und es schlägt dir Presets vor. Du kannst dann auch nochmal die Intensität anpassen. Du kannst auch in den Kompressor, also es macht halt EQing, macht halt wirklich so einen kompletten Channel. Du kannst halt überall auch nochmal reingehen und anpassen. Das habe ich dann schon gemacht. Und die kommunizieren halt auch untereinander,
das wollte ich fragen,
was halt so Frequenzüberlagerungen und so ein Kram angeht. Mhm. Und Ozone ist dann halt einfach auf der Stereosumme. Mhm. Und du machst halt einen Master, auch da gibst du einen Analyzer, er schlägt dir was vor und du kannst dann halt nochmal ein paar Presets auswählen. Und mehr habe ich da echt nicht gemacht und es klingt eigentlich schon okay. Also so, dass ich gesagt habe, ich gebe es nicht nochmal raus zum Mixing und zum Mastering oder ich setze mich jetzt nochmal 10 Stunden dahin und machen Mixing oder ein Mastering. Das war aber einfach meine Intention ist eigentlich das Konzept von diesem Projekt, dass ich mich halt einfach mehr auf diesen kreativen Prozess fokussiere und dann halt auch effektiver arbeite und dann halt auch Output habe. Weil sonst liegt der Song wieder 3 Jahre in meinen Festplattencharts rum. Mhm. Und das wollte ich einfach vermeiden, genau. Mhm.
Ich glaube, es ist auch eine Frage einfach von, macht es mir einfach Bock? Also habe ich einfach Freude am Machen oder möchte ich einfach, dass es so schnell wie möglich vorbei ist und ich einfach das Endergebnis in der Hand habe, nachdem ich recorded habe, nachdem ich was geschrieben habe? Na, ich glaube, das ist so eine Philosophiefrage. Wenn ich natürlich, wenn ich da dran Bock habe, also wenn es mir einfach richtig Spaß macht, bis um 3 in der Früh einfach da rumzuschrauben und dann einfach kaputt ins Bett zu fallen und am nächsten Tag den Mix scheiße finde, dann ist es ja völlig legitim, ne?
Ja, das kenne ich, das macht mir auch Bock, nur fehlt mir dazu die Zeit.
Ja, ja, verstehe ich
jetzt einfach mal.
Ja, verstehe ich, klar.
Und wir haben andererseits zum Beispiel eine ehemalige Teilnehmerin, die hatte so ein genaues Gespür davon, wie dieser Song klingen muss und niemand konnte ihr das abnehmen und für sie funktioniert das dann zum Beispiel nicht. Also sie durfte da durch, das alles selber zu machen, weil das ihr so wichtig war und der Song klingt auch Bombe. Ja, und dann funktioniert das nämlich nicht. Also das funktioniert nur, wenn es Hauptsache raus, weil wenn du eine bestimmte Vorstellung davon hast, wie es klingen soll, glaube ich, funktioniert das nicht gut.
Klar.
Und dann, ja.
Gut, das
am Ende geht es ja immer um Geschmack, ne?
Klar.
Ja.
Gut, natürlich gucke ich, also bei mir ist der Aufnahmeprozess natürlich dann halt auch entscheidend. Ne? Also ich gucke natürlich dann beim Aufnehmen, dass das im Mix schon funktioniert. Oder da muss halt gucken, dass das Arrangement auch funktioniert. Ne? So in welchen Tonlagen spielt welches Instrument, damit du gar nicht so viele Frequenzüberlagerungen eben hast und sitzt der Bass auf der Kick und so ein Kram. Ne? Das muss halt vorher alles dann im Arrangement schon checken.
Ja, voll. Al Schmidt war doch, glaube ich, so ein ganz alter Toningenieur, der die ganzen Frank Sinatra-Platten in Anführungszeichen gemischt hat und eigentlich gar nichts mehr gemischt hat, sondern einfach die Mikros wahnsinnig geil platziert hat, wahnsinnig geil eingepegelt hat und am Ende hat es einfach quasi aufs Band überspielt und so bitteschön, das war's.
Ja, ich will mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, aber ja, so das ist auf jeden Fall der Ansatz. War einfach
aber
ein super Typ.
So Maskierung, glaube ich, ehrlich gesagt, da sehe ich schon viel Potenzial in AI, dass man einfach, weil das, glaube ich, ist die große Kunst auch von EQing und so weiter und dass man da einfach vielleicht auch so grafische Hilfen hat, habe ich jetzt auch schon ein paar EQs gesehen, die einem das so erleichtern. Das finde ich schon geil, weil man hat dann trotzdem noch seinen eigenen Geschmack, wie ich finde, und kann eben so Hand in Hand als Co-Producer mit der AI sozusagen durch die Produktion gehen, ne?
Also das habe ich halt auch gemacht, so dieses Frequenzüberlagerung gecheckt. Und da habe ich halt aber auch so ein Tool, was das macht. Das nennt von Waves Factory Track Spacer heißt das. Das ist einfach super easy zu bedienen. Ne? Das macht halt nur das. Also du kannst dann halt einfach sagen, hey, das und das ist das Trigger-Signal und in dem und dem Bereich sollst du bitte das Ganze runterdrücken, runterfahren und dann kannst du die Intensität einstellen und es funktioniert einfach super gut.
Nice, guter Tipp. Ich habe es gerade vor mir. 58 Euro.
Ja, ist No-Brainer.
Kann man machen. Nice.
Das ist ein absoluter No-Brainer. Also du musst nichts routen, gar nichts. Also
okay.
Das ist schon ganz cool. Okay, Klaus, jetzt haben wir doch schon ein bisschen generdet hier.
Jetzt haben wir schon ein bisschen generdet. Ne? Dann nerd ich direkt mal weiter, Herr Kollege. Sie können sich auch mal muten, bevor Sie husten. Die Anna macht das nämlich.
Ich habe das eben gemacht.
Nee, hinterher nicht.
Sehen Sie, das ist schon wieder ein Unterschied.
Ja.
So. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber ich huste die ganze Zeit. Mir werden nachts schon Hustenbonbons ans Bett gebracht.
Oh, okay. Dann lass uns doch nochmal so abschließend über falsche Glaubenssätze sprechen. Und das fällt wahrscheinlich auch einerseits ein bisschen in die Kategorie dumme Sprüche rein oder so. Oder halt irgendwie, was die alte Garde an Tontechnikern da so teilweise von sich gibt. Adrian, du hast am Anfang gesagt, du bist erstmal auf Social Media konfrontiert worden mit Gegenwind. Waren da auch so viele falsche Glaubenssätze und Ähnliches dabei?
Also ja, definitiv. Definitiv waren da in beiden Richtungen viele Glaubenssätze dabei, wie ich finde, die eben nicht brückenbauend sind. Diese Zahl sollten wir vielleicht nochmal kurz nennen. Ne? Es sind wirklich 97% von Musikproduktionsveröffentlichungen wirklich von Männern zu Ende produziert. Selbst wenn natürlich zum Beispiel ein weiblicher Artist dahinter steckt, heißt nur 3% werden wirklich von Frauen bis zum Master zu Ende produziert. Und ich finde, das macht einfach auch was mit der Energie der Musik. Weil bei Musik sprechen wir ja eigentlich in den seltensten Fällen von, auch wenn es oberflächlich erstmal vorgeschoben wird, von irgendwelchen Textstuff. Aber am Ende geht es ja immer um Gefühl, Emotion und vor allem um Geschmack. Wie gefällt mir denn Musik eigentlich? Wie möchte ich die hören? Und was habe ich für Tools, um die so klingen zu lassen? Und dementsprechend, ehrlich gesagt, weil du vorher auch gesagt hast, mit sehr achtsamer Umgang auch von Männern zu Frauen. Wir hatten einmal den Fehler gemacht und haben Werbeanzeigen an eine gemischte Zielgruppe ausgespielt. Und wir haben vorher auch mal kurz das Thema gehabt, vielleicht war das früher irgendwie anders, ne, dass vielleicht auch der Opa mal was gesagt hat, so, naja, Mädchen, mach doch mal was mit Puppen anstatt mit Baukasten. Und das hat für mich mir endgültig den Schalter rausgehauen, weil so wie wir hier sitzen, nehme ich uns als sehr achtsam wahr. Und wie du vorher auch gesagt hast, Klaus, dir ist es Schnuppe, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau gemacht hat. Hauptsache, es ist am Ende irgendwie toll, ne?
Ja,
und genau. Aber da ist uns ein ganz anderes Bild wieder entgegen geweht worden. Das muss ich ganz echt sagen, ohne jetzt irgendwie Bashing oder so. Aber das ist auch einfach nochmal ein Zeichen dafür, dass es notwendig ist, da hinzugucken und wirklich auch vielleicht schützend in irgendeiner Form wirklich einen Raum zur Verfügung zu stellen. Weil, Anna, sagst du mir, was waren da alles? Musikproduktion, bedient doch erstmal den Herd richtig. Also so wie man Alter, sich denkt, so. Schwede. Ja, oder was hast du gemeint?
Ich habe gleich noch was Schönes.
Frauen und Technik ist, sag du noch mal, irgendwas hast
Paralympics?
Du? Paralympics, genau, wie Paralympics.
Das habe ich jetzt gerade im Kopf.
Mhm. Genau, also na, ihr merkt, das ist null funny. Das ist null funny. Und das, diese Energie gibt es da draußen noch. So, was wollen jetzt hier Frauen mit Tontechnik? Und das ist echt häufig. Also das ist nicht so, dass man naja, ein Ausreißer, sondern... Na, wenn das Männer mal spitz kriegen, dass es da so eine Bewegung gibt, sag ich mal, so eine selbstermächtigende Bewegung, wow, da weht plötzlich ein Ton, von dem ich echt überrascht war. Ich so, okay, wow, das ist crazy. Und da wundert es mich nicht, dass dieses Bild eben immer noch so ist und auch verängstigend ist, weil jetzt mal ganz ehrlich andersrum gesprochen, ich weiß nicht, in welcher Welt eine Frau zu einem Mann sagt so, ja, du mit deinem Technik-Scheiß kriegst du eh nicht hin, so nach dem Motto. Und der Mann lässt sich dann davon irgendwie total aus dem Konzept bringen. Eher weniger, glaube ich. Aber wenn ein Mann ist sofort so übergriffig, finde ich, also der Mann gibt es ja nicht. Aber in dem Fall, was wir so mitbekommen haben, warum es überhaupt diese Glaubenssätze gibt und warum es diese Ängste auch gibt, sich zu zeigen. Da habe ich das auch nochmal intensiver verstanden. Das ist okay, wow, krass.
Ja, das finde ich extrem. Also meine Frau, die zeigte mir in letzter Zeit so öfters mal so, ich sag mal, kritische Themen und Diskussionen, gerade auf Instagram. Und da dachte ich mir so, alter Schwede, was ich gerade die Männer, also das ist ja wirklich der Großteil, leider, was die sich rausnehmen und da raushauen, das geht halt auf keine Kuhhaut. Und ich hatte gehofft, dass es eigentlich in unserer Branche relativ safe ist und dass da hoffentlich irgendwie alle ziemlich cool damit sind und sich freuen, wenn halt mehr Frauen in die Branche kommen. Aber scheint auch da leider nicht so zu sein. Anna, wie war das bei dir? Also sind dir da auch solche Sachen entgegengeschlagen?
Also wir haben, sag ich gleich was dazu. Es gibt ganz tolle Männer und dazu zählt auch dieser Raum gerade. Ich schätze es sehr. Ich schätze auch, dass ihr auch zeigt, dass ihr euch unsicher fühlt oder auch Zweifel habt. Also das ist wichtig, um da mal dieses Männer-Frauen-Dings rauszunehmen. Aber ich spreche auch mit ganz vielen oder auch potenziellen Teilnehmerinnen. Und da tut sich eine Welt auf und davon, also das ist auch was ich persönlich erlebt habe. Ich möchte da nicht so gerne ins Detail gehen. Aber leider mit den 97% könnt ihr euch vorstellen, es gibt eine unglaublich große Abhängigkeit von den Musikerinnen da draußen, sehr talentierte Frauen, zum Teil auch sehr gut ausgebildete Musikerinnen. Und die sind nun mal dann abhängig und oft sind es leider auch sogar Partner. Und da ist es noch weniger sichtbar. Das ist ja was ihr dann oder andere Männer gar nicht mitbekommen. Dann sind wir ganz schnell in einer wirklich so einer größeren Debatte oder Dynamik von einer Abhängigkeit. Und wenn du das ein paar Mal erlebst, dass dir dein Partner, der scheinbar das ja alles kann, abspricht. Also sorry, das kannst du niemals lernen oder du weißt noch nicht mal, wo das Kabel da reingehört oder wie das heißt. Ja, also interessiert mich auch nicht alles so im Detail, vielleicht wie denjenigen. Und ich habe auch nicht 10 Kisten voller Stecker und Adapter und Kabeln. Und wenn daraus dann aber gestrickt wird, du bist dazu nicht in der Lage und deswegen brauchst du mich. Oder zum Beispiel, was wir auch erlebt haben bei unseren Teilnehmerinnen, diese Software taugt nichts und deswegen kann das gar nichts werden. Ja? Oder Männer, da fängt es schon noch weiter vorne an. Ich brauche das gar nicht. Ich könnte zwar deine Sachen produzieren, aber du bist nun mal nicht, sorry, das ist nicht gut, was du da machst. Frauen klein zu halten, müssen wir einfach ehrlich. Also, weil da kommen ja dann wieder Ängste. Vielleicht hat der Mann ja eigentlich selber Ängste, wenn er das vielleicht, dass sie dann merkt, dass er das ja selber gar nicht so gut kann. Oder er hat Angst, dass die anderen Menschen sehen, wie sie da strahlt und auf der Bühne steht. Wer weiß das? Das weiß ich nicht. Aber es sind leider echt fiese und die, also in der Partnerschaft geht sowas ja noch mal tiefer rein, ne? Und dann haben wir die dann bei uns und da sind dann zum Teil natürlich, ne, bis so eine Trennung passiert ist oder so, sind Jahre vergangen, wo halt einfach, also da stirbt ja auch ein Teil in dir als Mensch, wenn du diese Musik, die ist in dir und du weißt, die könnte raus und du glaubst da auch irgendwie dran und dann hast du da diesen Deckel und du glaubst, du kannst es halt nicht, weißt du nicht, weil es der Opa schon gesagt hat, dann noch die Schule vielleicht oder du hast dreimal irgendwas falsch gemacht bei Zoom und denkst dann, du kriegst es halt nicht hin. Und das ist so schade drum. Es ist so schade drum. Es geht am Ende des Tages nur um Musik, aber es geht eben auch um, es ist doch einfach was Schönes und darum geht es doch eher wieder da, das alles mal beiseite zu schieben. Ja, und den Weg ein bisschen ja freier zu machen und sich von diesen ganzen Sachen zu entledigen. Und da finde ich es auch super wertschätzend und schön zu erfahren, dass ihr dieselben Themen habt.
Klar.
Und dass ihr auch manche Techniksachen nicht so schön findet zum Beispiel.
Ich glaube, zu jedem haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber ich glaube halt, dass viele sich auch einfach da nicht ja trauen, das dann auch zuzugeben. Mhm. Ne? Da sind die Ängste auf einer ganz anderen Seite. So.
Ja.
Das glaube ich eher so. Ne? Man muss halt so den Stärken da raushängen lassen teilweise. Mhm. Aber für mich ist es auch völlig schwer, das nachzuvollziehen oder mich in so eine Situation rein zu empfinden, weil ich das halt auch so sehe wie Klaus, ne, bei mir im Team. Wir sind 5, 6 Leute im Marketing und 5 davon oder 4 sind Frauen halt einfach, ne? Also, oder meine Chefin ist auch eine Frau, ich habe da überhaupt gar keine Probleme damit, ne? Das ist für mich absolut nie ein Thema gewesen, so dass ich dann denke, hier, ich ordne die irgendwie ein. Also so.
Aber wie viele Frauen waren denn bei euch im Studium gesessen? In den Kursen, wo ihr gelernt habt.
Also bei mir war keine.
Wie viele Dozentinnen hattet ihr?
Keine.
Keine.
So,
doch,
und da
eine.
Fängt's, also
sorry.
Es fängt.
Eine.
Ah, wow.
Aber war,
okay,
nicht, war nicht rein Tontechnik, sondern war Mediendesign quasi.
Also ich glaube, da tut sich gerade auch viel und ich interviewe ja auch einige Musikproduzentinnen. Es gibt ja leider noch nicht so viele, aber ich versuche sie zu finden. Und es ist einfach auch eine Vorbildsache. Also je mehr sich da jetzt gerade tut und man sich denkt, oh, ich könnte es vielleicht ja auch doch selber machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das kann es am Ende des Tages, bin ich auch gar nicht so ein Freund, immer nur in Glaubenssätzen zu wühlen, die hinderlich sind, sondern vielleicht lieber neue aufzubauen und neue zu entwickeln. Und da dann hilft es auch oft einfach mal zu sehen, hey, ich kann das vielleicht auch. Die kann es ja auch. Ne?
Nur, also ich will jetzt nicht zu sehr die gesellschaftliche Diskussion aufmachen. Allerdings frage ich mich dann schon manchmal, also ich hatte Anna dir ja im Vorgespräch gesagt, so mir ist es wichtig, dass wir auf das Thema aufmerksam machen, aber wir wollen halt in dem auf das Thema aufmerksam machen, dass wir es einfach so normal wie möglich behandeln, einfach, dass wir so normal wie möglich damit umgehen.
Ja.
Ne? Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir diese Episode dann auch nutzen, um wirklich nochmal auf dieses Thema auch wirklich speziell aufmerksam zu machen. Das war ja auf jeden Fall unsere Intention. Nur manchmal frage ich mich halt dann wirklich, also weil ich ja auch versuche, weibliche Gäste hier ins Studiosofa zu bekommen, weibliche Speaker bei der Studioszene zu haben. Ich hatte vor 2 Jahren, hatten wir, glaube ich, 2 Frauen und das war ich mega happy, ne, so, aber viele haben halt abgesagt, weil sie sich nicht getraut haben oder haben dann auch gesagt, ja, sie hätten keine Zeit und so. Und es ist wirklich schwierig, da eine Speakerin zu finden oder halt auch hier jemand Weibliches eben im Podcast zu Gast. Und manchmal frage ich mich dann aber halt trotzdem so, liegt das wirklich an unserer Branche, weil sie so männerdominiert ist? Oder ist vielleicht auch wirklich das Interesse an diesem ganzen Recording-Kram bei Frauen vielleicht nicht ganz so hoch, sondern liegt eher auf der kreativen Seite, wobei man ja halt auch weiß, so, ich habe mal so Statistiken gesehen, Mediendesign, da sind ja Frauen auch fett im Game, sage ich jetzt einfach mal, gelten ja auch als viel kreativer als Männer. Und dann habe ich auch mal gehört, ja, wenn Frauen vielleicht auch mal da in dieses Tonstudio-Geschäft mehr reingehen, in das Thema Musikproduktion mehr reingehen, weil die viel kreativer sind, hätten die Männer vielleicht auch dann irgendwann mal Angst vor den Frauen, so, ja, weil sie dann den Rang ablaufen. Mhm. Aber manchmal frage ich mich dann halt wirklich, ist es wirklich, weil es so eine männerdominierte Branche ist, dass die Frauen da nicht reinkommen, oder ist es wirklich auch so ein bisschen was mit Interessen zu tun hat? Also
nicht bei 3%, nicht bei 3%. Also das kann ich dir sagen. Das ist eine Quote, die findest du nicht mal bei Vorständen. Die findest du nicht in der Wirtschaft und da sind wir auch schon bei krassen Quoten.
Mhm.
Also wir haben uns die Frage auch viel gestellt und wir sind ein bisschen zu dem Schluss gekommen, es war früher ein Ingenieursberuf, der nicht zugänglich war, Frauen.
Stimmt.
Das heißt, wir sind jetzt vielleicht die erste, ich mit meinen 42 Jahren bin jetzt vielleicht so die erste Generation, die überhaupt Vorbilder hat wie Missy Elliott oder so. Gab's, ich weiß nicht. Ich habe von Marianne Rosenberg gehört. Die hat in den 70ern, war die noch recht jung und war sich gar nicht bewusst, dass sie schon längst Teil der Produktion ist und wurde auch nirgendwo mit aufgeführt, entsprechend auch weniger Geld. Das war früher eine strukturelle Sache, ja. Und da gilt es jetzt, sich zu befreien. Und dafür braucht es aber meiner Meinung nach, und das geht nämlich in beide Richtungen, sowohl es kommt Kritik von den Männern, es kommt aber auch Kritik von den Frauen, warum jetzt der Adrian dabei ist. Und da sehe ich das so, es braucht beides. Es braucht eben auch die Männer, die die Türen aufmachen, zu dem ganzen Wissen, was es jetzt seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre gibt es das? 50, 60, 70, 80 Jahre? Ich weiß es nicht. Und da, glaube ich, gilt es jetzt noch mehr, und das ist ein Teil von eurer Arbeit, ein Teil von unserer Arbeit, zum Beispiel auch im Podcast, diese Frauen sichtbar zu machen und dann auch sichtbar. Ich habe Panik vor diesem Interview, nicht Panik, aber Respekt vor diesem Interview gehabt, weil ich sitze jetzt hier mit drei Männern und ich finde es super, und ich allen, ihr könnt diesen Ausschnitt posten an alle weibliche Teilnehmerinnen oder ja Gäste, die ihr mal einladet. Ich fühle mich hier super, super wohl. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und natürlich ist ja da so eine gewisse Angst da. Und die gleiche Angst hatte ich aber auch. Ich weiß noch so, mein erstes Interview mit einer Musikproduzentin, bewusst hier für den Podcast Tonstudio für Frauen, war Aufmischen. Annelie, super süß. Und ich hatte Angst davor, weil sie ist ja die hat es studiert, ich nicht. Und dann höre ich von ihr, die hat die allergleichen Ängste, die allergleichen Themen. Und sie hat mich sehr, sehr drauf gebracht. Die hat gesagt, es ist ein Vorbildthema. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir alle sprechen mit unseren Ängsten und dass keiner dann absagt, sondern dass wir zu euch in den Podcast kommen, damit andere Musikerinnen, die das ja hier vielleicht alles mithören, auch denken, hey, und auf die Idee überhaupt erstmal kommen. Vielleicht kann ich es ja machen. Vielleicht kann ich es ja wenigstens ein bisschen lernen, damit ich mich besser ausdrücken kann, wenn ich bei meinem Kumpel hocke, der das richtig, richtig gut produzieren kann. Aber ich habe anscheinend da irgendwie eine Barriere, wo ich es nicht kommunizieren kann. Also ich glaube, es ist ein großes Vorbildthema.
Okay, cool.
Wir brauchen die Vorbilder.
Ja. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zur letzten Frage. Wir machen immer so ein Schlussstatement. Klaus, mach dich jetzt ein bisschen groß, Anna, nicht erschrecken. Was würdest du denn sagen? Was sind für dich die ersten Schritte, die ersten Hürde, die man nehmen sollte, um seine eigene Musik selber aufzunehmen?
Mir fallen keine Hürden mehr ein. Sich das zutrauen.
Die ersten Schritte.
Sich das zutrauen. Na, ich würde ja sagen, mit uns sprechen. Aber nee, also jetzt sagen wir mal so, also die ersten, sich damit auseinandersetzen, welches Equipment man mindestens braucht, welche DAW es mindestens braucht. Und ich bleibe dabei, also wenn es auch nicht mit uns ist, aber irgendwie sich austauscht. Also ich glaube nicht, dass es ein cooler Ratschlag ist, zu sagen, such dir das, lern es irgendwie ganz alleine vor dich hin, sondern such dir echt Leute mit, die dich dabei begleiten können, von und mit denen du lernen kannst. Mhm. Das sind meine Ideen. Und es sind weniger Hürden, als du glaubst, das würde ich sagen.
Okay.
Es ist absolut machbar.
Cool, danke dir. Dann Adrian, vielleicht an dich noch die Frage, was können wir Männer tun, um den Frauen den Einstieg in die Musikproduktion zu erleichtern und dass sie sich auch hier wohlfühlen bei uns?
Ich war vor 2 Tagen auf einer Veranstaltung in München, die hieß, von Society hieß der Slogan, die Welt braucht Frauen, die sich trauen, und Männer mit Raum. Also Männer mit Raum, die quasi genau den Raum auch halten können, in dem sich Frauen trauen können. Ich glaube, dass wir uns alle einfach ganz achtsam immer wieder hinterfragen dürfen, nehmen wir vielleicht auch zu schnell irgendeine Rolle ein? Ja, geh mal kurz weg, ich mach das schnell. Oder ja, gib mir das mal ganz kurz, das dauert viel zu lang. Oder irgendwas, weißt du was? Ich meine, das kann alleine schon, na, bei meiner Gefährtin Alina, die nimmt auch Podcasts auf. Und dann so, ja, irgendwie ist es zu leise. Ja, warte mal, ich mach das kurz mal für dich. Na, nee, okay, warum denn eigentlich? Nee, guck mal hier, das ist der Gain-Regler. Dreh den mal ein bisschen weiter und dann siehst du, dass es hier mehr aussteckt. Ach, cool, geil, jetzt passt, danke. Kann ich das nächste Mal selber. Jawollo, geil. Perfekter Glaubenssatz installiert. Ich kann das auch selbst, ich muss ihn das nächste Mal nicht mehr fragen. Ich habe was gelernt und somit wächst quasi alles. Ne? Also dieses fast schon auch immer übergriffige, so fast schon die Hand wegschlagen, geh mal weg, ich mach das mal kurz. Das ist hier Technik, ne? Jetzt bin ich hier dran. Ich glaube, na, ob man das jetzt bewusst macht oder nicht, einfach nur die Haltung. Es ist eine reine Haltungsfrage, glaube ich. So, oder auch dieses Zutrauen, ne? Dieses, hey, die kann das schon, die kann das definitiv. sehr, sehr gut, wenn man sie lässt, wenn man sie wachsen lässt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Mhm. So ist es.
Kann man sich, glaube ich, genereller für die Beziehung mitnehmen.
Ja, absolut.
Jede Mama kennt das auch. Ja. Also.
Ja, cool. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielleicht zum Schluss, wo findet man euch denn online?
tonstudio-für-frauen.de und für mit UE. Und überall Instagram, YouTube, da so am meisten im Podcast und im Studiosofa anscheinend auch.
Sehr gut. Ja, cool. Dann vielen, vielen lieben Dank für diese Therapiestunde am Nachmittag. Also fühlt es sich irgendwie an. Man fühlt sich befreiter.
Ja.
Es hat total viel Spaß gemacht. War heute nicht so die technische Episode, sondern ich finde immer dieses Zwischenmenschliche ist auch total wichtig. Und Klaus und ich, das sind auch eigentlich unsere Lieblingsepisoden. Das dürfen wir nur nicht laut sagen. Als Männer.
Oh, jetzt ist es raus.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Genau. Ist klar. Ja, dann vielen lieben Dank an euch. Hat uns total viel Spaß gemacht.
Wow.
Super.
Danke euch.
Dann macht's gut und bis
dann. Macht's gut.
Bis dann.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja. Super Typ hin, super Typ, würde ich sagen.
Absolut. Kann man nicht anders sagen. Und ja, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass es solche Angebote gibt, ne, um einfach Frauen den Einstieg in die Branche zu erleichtern. Ne, und ja. Leute, es ist nicht so schlimm einfach, dass man da sich auf Augenhöhe begegnet, ne? Sich immer gegenseitig supportet und nett zueinander ist.
Ja, kann man mal einen Shoutout auch an unsere Freunde vom Female Producer Collective auch raushauen. Ist ja auch eine Institution, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Die beiden sind auch im Austausch, also Tonstudio für Frauen.
Ach, sehr cool.
Wollen auch kooperieren, so habe ich gehört. Also ich hoffe, ich nehme jetzt nicht, ich durfte das sagen.
Bestimmt.
Aber, genau. Nee, finde ich, ich fand es auch schön, dass wir heute mal an dieser Stelle auch wieder auch auf dieses Thema so aufmerksam gemacht haben, auch so ein bisschen popularisierend nochmal und es nicht so als normal hinstellen, wie wir es normalerweise auch versuchen, aber es ist ja schwierig. Wir stellen das ja selber fest, ne?
Ja, und ich muss halt auch echt sagen, das hat sich wirklich in diesen Gesprächen mit meiner Frau in letzter Zeit rauskristallisiert, also dass ich da wirklich teilweise ein etwas naives Weltbild habe. Ne? Also ich habe da irgendwie so ein bisschen diesen Blick halt so, ja, ey, sind diese Probleme wirklich so groß? Und das meine ich gar nicht abwertend oder sowas, sondern das war einfach meine innere Hoffnung, weil ich einfach davon ausgehe, dass halt jeder im Endeffekt die gleichen Chancen hat, die gleichen Möglichkeiten und sowas. Ne? Und alle sind doch irgendwie, wollen auch cool miteinander sein und sowas. Und dass das eigentlich leider überhaupt nicht so ist und da noch eine Menge Arbeit zu erledigen ist, ja, das ist mir dann so ein bisschen klar geworden.
Ja. Ja, da kommt ein schöner Kommentar. Von Mirjam, willst du den einblenden, willst du den vorlesen?
Sehr gerne, machen wir das einfach mal. Mirjam schreibt, ja, Männer, die den Raum halten, damit die Frau es selber lernen kann. Beim Mann kommt da vielleicht auch die Angst auf, dass er nicht mehr gebraucht wird, also irgendwie überflüssig. Ist natürlich nicht der Fall. Danke für den tollen Podcast. Danke zurück, Miriam, dass du dabei warst. Und ich glaube, es gibt solche Leute, die davor Angst haben. Ich verstehe nicht wieso, weil ist doch super im Endeffekt, wenn jeder alles kann und dann kann man der eine das und der andere kann man das und sowas und es profitieren doch im Endeffekt alle nur davon. Ne? Also da muss ja wirklich, also entweder ist das ein totales Ego-Problem, dass Leute einfach dann, dass ihr Ego schrumpft oder sowas, weil wenn auf einmal irgendwie jetzt der Partner oder die Partnerin quasi auf ein ähnliches Level hochsteigt oder man sich irgendwie so geil dann fühlt, weil man ja diese eine Sache kann und man macht auch Selbstbeweihräucherung von wegen, ja, ich kann das und sowas, ne? Warum, Mann? Warum? Was hast du davon?
Ich habe keine Ahnung. Aber tatsächlich erwische ich mich bei diesem Ding, ach komm, lass mich das mal machen. Da erwische ich mich schon bei. Da habe ich mich schon wieder drin gesehen. So, manchmal mache ich das schon. Aber ich nehme ja das auch wahr und finde das auch cool, dass Adrian das jetzt gesagt hat. Und das ist jetzt nochmal, war nochmal so für mich so ein Reminder, lass das. Und ja.
Ja, und naja. Es ist ja auch völlig legitim, wenn einer in einer Sache besser ist als der andere, das ist ja total cool oder sowas, ne? Und dann kann man sich ja immer noch sagen, so, hör mal, du kannst das eine besser, mach du das mal, du kannst das besser, Klar. Mach du das mal. Aber trotzdem, dass man sich annähert, ne? Und man zumindest so irgendwie austauscht oder sowas, ne? Und einfach mal dem anderen zeigt, so, hey, guck mal, das geht so, das geht so. Weil ich finde das total spannend.
Absolut. Naja. Machen wir weiter?
Jo. Was geht denn noch so?
Also Mixdown der Woche, hast du was mitgebracht?
Jo, in letzter Zeit wieder viel ESC verfolgt. Was weißt du vom ESC? Wir haben noch nicht über den deutschen Beitrag gesprochen, ist das klar?
Ey, ganz ehrlich, ich hab das gar nicht verfolgt. Ich habe es
Was war schief gelaufen bei dir?
Ich wusste nur, dass das irgendwie Chefsache jetzt ist.
Ja.
Und ich glaube, ich habe gestern oder so den Beitrag gesehen. Ist das so ein Musikvideo, wie die so rumspringen, so ein bisschen mit Videoeffekt gemäßig gemacht? Mit Videocuts? Sieht das die ganze Zeit so aus, als würden die in der Luft stehen oder so? Also, ist das ein deutscher Song auf jeden Fall?
Genau, ne? Richtig.
Und Duo, ne?
Genau. Also wir reden von dem Song Baller von Abo und Tünner. Rausgekommen dann bei der Produktionsreihe Chefsache ESC. Stefan Raab hat das Ganze mal wieder in die Hand genommen. Und boah, wann war das Finale? Ist jetzt, glaube ich, auch schon 2 Wochen mindestens her. Und ja, gab dann noch einiges an Diskussionen, weil dann wurden spontan die Regeln geändert und bla 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 bla. Keine Ahnung, es ist jetzt dieser Beitrag geworden. Ich muss sagen, ich finde ihn gut. Es ist von den Songs, die dabei waren, finde ich persönlich der ESC-tauglichste. Und ich denke, das kann eine gute Platzierung werden. Das ist kein Gewinnersong oder sowas. Aber ich sag mal, oberes Mittelfeld könnte schon drin sein. Und geht auch auf Spotify ganz gut ab, der Song, auch weltweit. Also scheint ein bisschen viral zu gehen. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, wir haben ein unheimlich starkes Jahr. Also da sind wirklich geile Songs dabei dieses Jahr. Also wenn du noch gar nichts verfolgt hast oder sowas, dann kann ich auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Und ich finde es teilweise schade, dass wahrscheinlich so beim Vorentscheid dann wieder einige Songs einfach rausgesiebt werden. Oder ja, weil halt einfach eine gewisse Anzahl Länder ja mitmachen darf am Ende. Und dass dann auch ein paar gute Sachen wirklich rausfallen. Aber es ist ein cooles Jahr.
Ich bin mal gespannt, ist ja seit irgendwie 20 Jahren mal wieder ein deutscher Song, ne?
Ist mal wieder ein deutscher Song, ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr moderner Song. Und ich denke wirklich, also ist eine gute Wahl.
Ja, ich bin gespannt. Wann ist das nochmal?
Mai. Datum kann ich ja gar nicht sagen.
Okay.
Also von daher, da meine Frau voll im Thema drin ist und ich einfach dann irgendwann immer wieder mitgehört habe und sowas, also ich sage noch viel, viel krasser, als wieder jemals ansatzweise hätten sein können, habe ich dann halt mitgehört und das dann immer wieder gecheckt und sowas. Das wird ja auch alles dann immer direkt auf YouTube hochgeladen, also auch die Songs von den Leuten, die beispielsweise nicht gewonnen haben, wird alles sofort aufgelistet, kannst ja anhören und sowas, Zusammenschnitte und so. Ist ein cooles Jahr, ein echt gutes Jahr.
Ich gucke ja Let's Dance.
Echt? Ach krass.
Ja, ich finde es ganz witzig tatsächlich. Also
ich habe es noch nie gesehen.
Nee?
Nee.
Ich finde es echt witzig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe einmal ganz kurz reingeguckt mit meiner Tochter und jetzt gucken wir es alle.
Ich meine, das gibt's ja auch schon ewig, ne?
Ja, ich glaube, das ist jetzt die 18. Staffel oder so.
Oh krass, okay. Jedes Jahr eine oder?
Ich glaube, ja.
Okay.
Oder es ist, glaube ich, die 15. Staffel und 18 Jahre gibt es. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Aber ich finde es ganz witzig, weil man da auch sieht, wie die Menschen, also die vermeintlichen Promis, dann halt auch mal so in real life sind. Da ist so zum Beispiel so zwei Influencerinnen sind da. Die eine ist so voll das Püppchen, ne? Sieht gut aus und so. Denkt, die geht da voll ab auf der Tanzfläche, ne? Und die andere ist etwas, ja, korpulenter nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann denkt man so, okay, erwartet man halt nicht. Erwartet man, dass das Püppchen irgendwie so voll gut tanzt und die andere eher nicht so. Und die macht so einen Beauty-Channel, glaube ich, ne? Die eine. Und die andere, die heißt, glaube ich, Selfie-Sandra oder so. Ich weiß gar nicht, ich kenne die nicht.
Der Name sagt mir sogar was.
Ja, und die ist halt so, wirklich so frei Schnauze einfach raus und die kommt auf die Tanzfläche und die rockt das einfach, ne? Und du denkst dir, krass, so, ne? Die lebt das dann halt so und fühlt das so, ne? Diese Musik dann einfach. Und das finde ich schon irgendwie cool, muss ich sagen.
Klar.
Also die macht das total authentisch. Und ja, der Lambi hat neulich zu der anderen gesagt, sie soll mal sie wäre halt die ganze Zeit nur in ihrer Influencer-Welt und das ist aber nicht das reale Leben so. und so Kram. Also war so, aber es ist halt Lambi. Also ich weiß nicht, wer das kennt, egal. Will mich jetzt nicht hier outen. Ich habe aber diese Woche noch einen anderen Mixdown mitgebracht. Mhm. Und zwar mache ich jetzt so ganz lustige Sound-Demo-Videos und dachte neulich mal, hey, lass doch mal versuchen, wie es klingt, wenn ich den Gameboy an mein Tascam Porter 05 Mini-Studio anschließe und dann das Zelda-Theme auf Kassette aufnehme und es dann durch den Chase Bliss Mood MK2 jage, also so ein Effekt, Pedal, Reverb, Delay, Micro-Looper, also das Ding ist einfach unfassbar mächtig, unfassbar komplex, habe ich ja eben auch kurz gezeigt. Und dann nochmal durch den Hologram Electronics Microcosm jage. Mhm. Also es entsteht wirklich so eine... Achso, ja, und Pitch Control habe ich noch runtergeschraubt vom Tascam. Also ich habe die Bandgeschwindigkeit runtergedreht, verlangsamt. Entsteht wirklich so ein, ja, cineastischer Soundscape, ne?
Ja, und das Ganze so ein bisschen dann
darkes Feeling auch irgendwie, ne?
Das Ganze dann in Videoform festgehalten. Du hast das mit dem Zelda-Theme und dem Tascam ja letzte Woche schon, vorletzte Woche sagen. Wir haben ja immer einen 2-Wochen-Rhythmus. Da hast du ja schon ein bisschen angeteasert, ne? Und jetzt gibt's das in Videoform zu sehen. Das hast du mir ja eben mal kurz gezeigt. Das ist sehr geil, finde ich.
Genau, auf YouTube habe ich es auf meinen YouTube-Kanal gestellt. The.pilot.luna, also thepilot.luna. Aber ich habe es auch, werde es auch morgen, glaube ich, auf meinem Instagram-Channel posten. Also mark.studioszene oder auch pilotluna. Könnt ihr mal reingucken, ja. Ich fand es ganz witzig. Ich werde jetzt mal so ein bisschen da rumprobieren, mhm, mit so Sound-Demos, so ein bisschen Sounddesign nice zu machen. Mal gespannt. Yo, Gear Corner haben wir eigentlich nicht so viel, ne?
Nee, es oder? Ist relativ ruhig. Deshalb nur mal eine Sache ganz kurz mal hier erwähnt, weil es irgendwie interessant ist. Und zwar wegen einer Reduzierung, die da drin ist. Es gibt einen neuen Rekorder von Zoom. Den Podtrack P2 ist ein sehr mobiles Gerät, auch zur Aufnahme von Podcasts oder ähnlichem. Also super klein gehalten. Und das Interessante ist, hat keine XLR-Eingänge, sondern nur USB-Eingänge. Also es ist ein Gerät nur für USB-Mikrofone. Und
ach krass.
Das ist insofern, finde ich, total interessant, weil ja, man denkt immer so, wenn du Mikros anschließen willst, ja, aber muss doch XLR dran. Ne? Das geht doch sonst gar nicht, ne? Wie soll das funktionieren?
Ja, weißt du, ja, der Move ist eigentlich gar nicht so doof, weil du denkst, ja, USB-Mikrofon kann man ja einfach an den Rechner anschließen, ne?
Ja.
Aber manche DAWs oder beziehungsweise manche Betriebssysteme unterstützen das ja auch gar nicht dann, ne?
Korrekt, richtig.
Also von daher ist der Move gar nicht so,
ja, und es ist ganz schlau. Viel, viel kompakter. Ne? Also du hast einfach ein mini kleines Gerät mit, ja, im Endeffekt ein paar Tasten drauf, 2, 3 Potis und einen großen Rekordregler und kannst natürlich Kopfhörer dranhängen. Das ist ja viel, viel bequemer, als wenn du jetzt einfach sagst, ich schlepp hier mein Laptop irgendwo hin, baue das erstmal alles auf, verkabel, das muss ein Audio-Interface wahrscheinlich dranhängen. Ne? Okay, wenn du jetzt sagst, nimmst auch da die USB-Mikrofone, dann fällt der Punkt weg. Aber trotzdem halt, gerade wenn du eben jetzt für, sagen wir mal, mobile Interviews oder sowas, ne, dann ist das doch total super, ne, sowas. Und ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass man da wirklich dann ein Gerät hat, was nur USB-Mikros unterstützt. Ob das generell dann, also ich kenne mich mit USB-Mikros, muss ich sagen, nicht besonders aus, ob es da einen generellen Standard gibt. Man denkt ja immer so, USB, Plug and Play, alles läuft. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nee, ist leider nicht so. Aber bei Mikros würde man ja...
USB-Themen.
Ja, ich würde dann ja eigentlich erwarten, da kann ich dann egal welches USB-Mikro dranhängen und es funktioniert auch irgendwie. Mhm. Ich hoffe mal, dass das so auch so ist. Und dann finde ich das eine super Sache. Preislich auch sehr attraktiv, 119 Euro. Zeichnet dann einfach auf, was haben wir, Mini-SD oder Micro-SD-Karte, glaube ich.
Mikro, ja.
Ja, 4 Batterien rein. Am besten dann irgendwie Akkus oder sowas. Easy.
Da habe ich gleich noch eine Ergänzung zum L6, zum Zoom L6, den ich ja vor 2 Wochen vorgestellt hatte. Ne? Diese Micro-SD-Karte aus diesem Teil zu friemeln, ist einfach der Horror. Vielleicht liegt es an meinen Wurstfingern. Und ich hoffe, dass es bei dem Podtracker besser gelöst ist. Aber, boah, das ist echt krass. Brauche ich fast eine Pinzette, um die Karte darüber zu
kriegen. Die sind halt auch einfach fies klein, die Dinger, ne? Kleine Ergänzung noch zu dem Zoom übrigens, sind auch ein paar AI-Funktionen drin, wie eine automatische Rauschunterdrückung zum Beispiel. Und dann eben ein, sie nennen es Tone Shaping, das ist eine Kombination aus EQ, De-Esser und Kompressor. Aber auch da halt einfach, um mal schnell was aufzunehmen in irgendeiner Form, geil, läuft.
Ja. Jo, mach mal einen Deckel drauf, sag zu.
Deckel drauf, sag zu, Ende im Gelände und so weiter und so fort.
Genau.
Ja, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Anna und Adrian, dass ihr uns hier einfach in die Welt des Tonstudios und der Tontechnik speziell für Frauen eingeführt haben. Super gut. Wer ist denn das nächste Mal dabei?
Das nächste Mal zu Gast ist das Produzentenkollektiv Marc Wonsinn und Fabian Fieser, die Clock Clock produzieren. Also sie sind cool. Quasi gemeinsam Clock Clock mit dem Singer-Songwriter Bojan Kalajdzic, hoffe ich, wird er ausgesprochen. Genau. Die beiden sind zu Gast und wir sprechen dann über die Produktion von Clock Clock.
Super cool. Das heißt, in 2 Wochen wieder, wahrscheinlich zur alten Uhrzeit, das heißt Donnerstagmorgen 11 Uhr. Ihr kommt alle wieder, bleibt gesund, habt Spaß und tschüss.
Macht's gut, ciao.